Erstmal.
Ihr müsst das einfach sehen. Jetzt hat Chris gerade einen Putzfimmel.
Ja, wir müssen ja hier das Studio entstauben nach so viel Pause jetzt hier. Und ich war ja auch noch krank. Ja. Muss man ja hier erstmal die Keime alle weg.
Das ist sowieso das Schlimmste. Du bist krank, kommst wieder zur Arbeit und machst erstmal so einen Dienst so Hamburger Modell-like. Erstmal Snutsche. Ich in meinen letzten beiden Diensten 17 Einsätze.
Ja, heißt das Snutsche oder Sutsche?
Sutsche, auch was weiß ich.
Ja, Snutsche. Komm, Snutsche. Das soll Jugendwort des Jahres 2025. Snutsche, ja. 17 Einsätze?
17 und
2 Dienste. Ach du Scheiße.
Ich sag dir, also das war auch wenig Wache sehen. Es war auch okay. Ich habe das, glaube ich, auch mal kurz geschildert. Ich liebe meinen Job und ich mache das gerne. Aber es war irgendwann wirklich hardcore. Also.
Ich liebe ihn auch so sehr. Ich war, ich war krank und was ich so alles vermisst habe, das erzähle ich euch einfach gleich. Also nicht nur Mike, tut mir leid, das kann ich schon mal spoilern, aber er war ein Teil davon. Ja, bis gleich nach dem Intro. Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ja. Oh, ich lieb's. Ich hab's vermisst, dieses
Intro. Ja, oder? Das ist auch super.
Ich hab's so vermisst.
Was ich noch nicht vermisst habe, ist gerade, weil ich jetzt noch krank war und ein bisschen auch noch so aussehe, ist, dass wir hier jetzt mit Kameras aufnehmen und alles Mögliche und zu sehen sind. Hier so richtig so in HD.
Das ist ganz aufregend. Und wir sitzen hier auch so ein bisschen wie am Nachrichtentisch.
Ja.
Aber es macht schon Spaß. Also es ist jetzt, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil Chris hat bei mir natürlich wieder gespart. Er sieht immer, dass er gut in die Kamera guckt. Ich nicht, weil mir fehlt der Monitor.
Ja, ich weiß auch nicht, was du da machst, aber vielleicht kaufst du dir einfach mal einen Monitor. Ne?
Ja, vielleicht sollte ich das mal
genau tun. Könnt ihr demnächst auf YouTube übrigens sehen, uns jetzt auch endlich in Video. Wir haben es ja versprochen und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen das jetzt auch und sind dann eben für euch jetzt auch auf der Videoplattform eben mit dabei. Ja, Mike, das neue Jahr hat begonnen. Ich lag erstmal richtig schön flach, wie ich ja schon erwähnt habe, aber ich muss das öfter erwähnen, weil wer geleidet, der muss ja auch von sich erzählen.
Es war halt diese Männergrippe, ne?
Aber
also
richtig.
Intubation lag bereit. Schockraumteam war immer schon voralarmiert.
Ja.
Und du dachtest eigentlich, der nächste Atemzug ist wirklich der letzte.
Ich habe eigentlich wirklich nur noch ausgesucht, in welcher der Kliniken möchte ich,
ja,
wo möchte ich sterben, gemütlich, in Ruhe und unter Kolleginnen und Kollegen.
Ihr müsst euch, das ist total cool, denn wenn Chris einem Nachrichten schreibt, erkennt man ungefähr an seinem Schreibstil so ein bisschen seinen Gemütszustand.
Ja.
Und das wurde von Tag zu Tag seltsamer, bis irgendwann nur noch Ja oder Nein kam. Und der schreibt mir Romane sonst und dann irgendwie nur noch, okay, der Typ ist krank.
Und normalerweise gehe ich da eigentlich recht snutsche, recht entspannt ran. Ne? Ich denke immer so, hey, ich fiebere immer nur so einen Tag und dann lege ich mir einfach hin und sage, ist egal und dann bin ich wieder da. Ne? Aber nix da, Pustekuchen und so weiter. Ich saß am Abend in der Küche und hab nur gesagt, boah, das wird immer schlimmer. Und am nächsten Tag war richtig Game Over, da musste ich den Chef anrufen und sagen, ich komme nicht zur Arbeit, ich melde mich krank. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage dauern, weil wenn ich 2 Tage Fieber habe und dann noch mehr oben drauf kommt, dann weißt du, das wird auf jeden Fall eine schöne Woche.
Mhm. Ja, also du hast mir auch ein bisschen gefehlt. Ich meine, es war ja kein gemeinsamer Dienst, aber das gefühlt tägliche Anrufen, dachte ich, schade.
Ich habe auch wirklich keine Lust. Also wirklich, das war wirklich Männergrippe at its best. Aber ich bin aufgestanden, mir war schwindelig. Ich bin auf Toilette gegangen, mir war schwindelig. Ich wollte was trinken, ich bin wieder zurückgegangen, mir war schwindelig. Ja, ich hatte Fieber, es war heiß, es war kalt. Ich habe, glaube ich, gefühlt 80 Mal am Tag geduscht, weil ich immer durchgeschwitzt war bis zum geht nicht mehr. Ja, danke an die Wasserrechnung übrigens. Also das wird schon wieder sparsam.
Du Armer. Ja. Aber wir haben es ja jetzt Sonntag, den 26. Januar. Und ich finde, wir mussten eine Woche länger warten, aber es ist noch nicht zu spät. Ihr Lieben, ein frohes neues Jahr.
Genau,
ein gesundes neues Jahr. Viel Spaß, viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen mit allem, was ihr euch vorgenommen habt. Und sehr gerne begleiten wir euch natürlich auch in diesem Jahr 2025.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Leider, und das finde ich echt, ich war wirklich noch mehr betroffen als in den vergangenen Szenarien schon, fing unser Jahr in den Nachrichten gar nicht toll an, kann man einfach so sagen, oder? Also es geht um Aschaffenburg, um das gleich mal so anzukündigen. Die Nachrichten erreichten uns relativ fix, dass hier 2 Menschen gestorben sind, davon ein ganz junger Mensch und ein Mensch, der dem jungen Menschen helfen wollte und den anderen zur Hilfe gekommen ist, ja, ein 2-jähriges Kind, ein Junge, wurde hier im Park erstochen und ermordet, muss man schon sagen, wirklich. Und dann ein 41-jähriger Mann, glaube ich, der hier zu Hilfe geeilt ist. Und das ist ein Szenario, das möchte ich mir nie ausmalen. Das möchte ich mir wirklich nicht ausmalen. Und ich weiß auch nicht, warum sowas noch passieren kann. Und wir wollen wirklich keine großartigen Spekulationen, glaube ich, hegen, wie das passieren konnte, wer Schuld hat, wie so ein Mensch überhaupt an so ein Szenario rankommt oder sowas machen kann, obwohl viel schon im Vorfeld bekannt war. Aber es macht uns wirklich betroffen und ich möchte auch nicht Einsatzkraft bei sowas sein, ganz ehrlich.
Das
ich versuche mich da mal ein bisschen reinzufühlen.
Ja, also das am allerwenigsten. Ich meine, allein einen leblosen Körper da zu haben und dann noch so einen, ich glaube, 2 Jahre, ne? Also so einen 2-jährigen leblosen Körper.
Ja.
Nee, das will keine Rettungskraft und das will ich nicht, das willst du nicht. Ich halte mich ehrlicherweise aktuell auch wirklich, man redet auch mit Kollegen darüber, ich halte mich da gerade echt noch deutlich zurück. Ja, Migrationshintergrund ist das eine, aber die Presse zerreißt das gerade in jeder Hinsicht. Die Politik macht sich das zu eigen, jede Partei macht daraus was gerade, wo ich einfach sage, okay, ich bleibe jetzt hier erstmal auf neutralem Boden und sage, absolut traurig, absolut schrecklich und dann höre ich auch auf, weiterzudenken.
Ja, ab und zu muss man aber schon mal eine Frage stellen und sagen, warum ist es denn so? Warum war es denn wieder mal jemand nicht Deutsches, nicht Ausländisches? Und aber wie gesagt, das darf nicht in Rassismus oder sowas übergehen. Mhm. Das muss wirklich, ne, das war ein psychisch kranker Mensch. Das wissen wir ja schon.
Ja.
Wir gehen jetzt wirklich in die Spekulation rein. Deswegen würde ich das auch gerne lassen. Also mir tut es wirklich leid um die Familien, die Leute, die das da erlebt haben, die Erzieherin, aber auch eben die Kolleginnen und Kollegen, die dann dorthin fahren mussten in dieses Szenario und dieses schreckliche Einsatzbild eben sehen mussten. Sowas sollten wir unseren Einsatzkräften wirklich und allen anderen natürlich auch absolut ersparen. Ne? Und ich hörte auch irgendwie die Mutti ist da, die wollte das Kind gerade abholen, die ist da in diese... Wäre ich wütend, da wäre ich traurig, da könnte ich fast heulen und ich saß wirklich da und habe das so ein bisschen live mitverfolgt und dachte so, ach du Scheiße, was geht da los? Ne? Also das betrifft einen selbst, sowas wünscht man sich im Rettungsdienst nie, man wünscht sich wirklich fiese Sachen manchmal, so an Einsätzen, aber sowas absolut gar nicht. Richtig. Absolut, steht nicht auf meiner Bucketlist und absolut auf meiner
auf keinen
absolut
Fall.
Red Flag.
Also man hat es ja wirklich immer im Hinterkopf, wir könnten zu einem Gewaltverbrechen hinfahren.
Ja.
Das hat man einfach im Kopf, weil das kommt leider Gottes immer mal wieder vor. Nichtsdestotrotz bin ich nicht scharf drauf.
Nee. Was ich toll fand, Mike, war der Silvesterdienst. Das war schon lustig, weil Mike war ja eigentlich so der Motivator für diesen Dienst. Das muss man jetzt einfach mal, das muss man ja ganz kurz sagen. Ne? Der hat ja gesagt, Christian, wir machen das. Und ich so, ich will da vielleicht einmal auch feiern. Und,
ja, und schade, diesmal steht.
War Punkt. Ich eben da. Und
dann waren wir da und dann haben wir noch unseren kleinen Even mitgenommen.
Ja.
Und dann war das eine coole Runde, würde ich sagen.
Ja, eine coole Runde, aber Mike war immer am Schlafen. Ich weiß nicht, der war immer am Schlafen.
Ich bin, um 3 habe ich mich da mal hingelegt und netterweise durfte ich das auch bis um 7 durchführen, diesen Ruhm.
Es ist Silvester, rate mal, wer wach war.
Ja, ihr beide, kann ich ja nichts für.
Richtig, toll, 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 danke dafür auf jeden Fall. Ja.
Aber wir sind auch bis dahin durchgefahren und ich habe auch wieder drüber nachgedacht, ich glaube, wir klingeln heute noch die Ohren von diesem Neujahrsgruß der Feuerwehr.
Ja, falls ihr das jemals irgendwie machen wollt und das noch nie getan habt, so eure ganzen Feuerwehrhörner anmachen, Silvester, tut's nicht.
Das ist laut, das ist verdammt laut. Also Pressluft von 10, 12 Fahrzeugen, die machen schon Alarm. Also
auf jeden Fall.
Richtig Alarm.
Auf jeden Fall. Also da bin ich wirklich immer wieder erstaunt. Und 4 Minuten Dauerbeschallung von über 120 Dezibel, das war wirklich Körperverletzung. Also das tat wirklich weh.
Aber ich kann mich, also der Dienst war wirklich schön. Jeder war gut drauf. Feuerwehr haben da ja auch ein bisschen was vorbereitet gehabt. Waren irgendwie alle glücklich und zufrieden. Die wussten auch, nachher so ab Mitternacht werden wir auch nicht mehr das Bett sehen. So war es ja dann auch ein bisschen. Also viele kleine Brände, Mülltonne hier, ein bisschen Unrat dort. Also das war dann halt so gang und gäbe. Wir hatten auch ein paar spannende, was heißt spannend ist vielleicht übertrieben, aber durchaus, hey, mit so einem Team wären diese Einsätze durchaus amüsant. Ich kann mich an 2 noch wirklich erinnern und wir haben gerade drüber geredet, Einsätze, das habe ich ja nicht so erlebt.
Stimmt.
Das war nämlich in dieser Studenten-WG.
Ah, ja.
Wo ich denn da einfach, also ihr müsst euch vorstellen, Chris und ich beide Notsans, also wir haben uns immer abgewechselt mit der Teamführung. Und ich war dann der Teamführer und wenn ich sehe, die Lage ist entspannt, suche ich mir den besten Sitzplatz.
Ja.
Und das habe ich getan.
Der saß ja so im Sessel.
Ja, mit dem Tablet.
Freunde, na, jetzt mal ganz doll durch den Schlüpper atmen, so nach dem Motto.
Ich glaube, das habe ich sogar wortwörtlich
gesagt. Nee, das hast du, glaube ich, nicht. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Ich fand's gut. Ich fand's sehr gut. Ich saß da, hab das Ganze auch von außen beobachtet. Even musste arbeiten. Das ist ja einfach so. Und dann, es ging ja einfach nur um eine Dame, die ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat. Und
zu kurzer Zeit,
ja. Das Ganze jetzt wieder rückwärts trinken wollte.
Richtig, hat sie auch mehrfach getan. Und das war, die waren alle wirklich gut drauf und die waren nicht fordernd. Die haben uns zu essen und zu trinken angeboten. Ja. Das war schon eigentlich ganz lustig. Es gab so zwei Dinge, die haben mir dann ganz kurz das Entsetzen ins Gesicht gerufen. Das erste war nämlich, als ich denn den Lebensgefährten der Patientin gesehen habe, wie er ständig versucht hat, ihren Kopf zu stützen.
Ja.
Aber irgendwann in eine Art Würgen überging. Da hatte ich so, ey, Mensch, hör doch vielleicht mal auf. Genau.
So, ja.
Hör doch vielleicht mal auf, deine Freundin zu würgen. Mach das wann anders, aber vielleicht nicht jetzt, wenn ich dabei bin. So.
Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, ja. Und dann hat sie vor allen Dingen, weil der Kopf ja immer so nach hinten gedrückt wurde, hat sie ja immer so mit Schwung nach vorne in den Eimer geeimert. Ja, also herrlich, herrlich.
Und schön fand ich, sie wollte echt die ganze Zeit schlafen. Ich habe das ja immer ausgesprochen, hey, die möchte einfach pennen. Und diese Bewegung so, der hat's erfasst. Das war super.
Genau, na, mit dem Konzept, was Sie gerade verfolgen, bitte weitermachen. Danke. Genau. Herrlich.
Und die zweite Sache, die mir noch in Erinnerung blieb, und da dachte ich kurz, oh Gott, jetzt wird's anstrengend, als eine Freundin sagte, sie sei Medizinstudentin.
Eieiei.
Und dann hat sie uns ja erstmal ganz kurz ihre Diagnostik geschildert, hier Pupillendifferenz hier und die Lülülüt sagt,
ey, es ist Silvester, bitte, Schwester, lass es bitte jetzt nicht so doll machen, danke.
Wir haben, wir haben untersucht, also wir haben auch die Pupillen angeguckt, wir haben alles angeguckt, so ist es nicht. Aber es hat kurz, das ist auch ein Phänomen bei Medizinstudenten, es hat einen Namen, aber ich weiß gerade nicht welchen. Das Medizinstudenten, also das, was man studiert, das sieht man auch. Hm. Ne? Das heißt, wenn man gerade zum Beispiel Anamnese durchnimmt im Studium, Untersuchungen und so weiter, da findet man alles, was pathologisch ist, was man pathologisch finden will, findet man auch.
Ist so.
Gar kein Thema.
Ja.
Und das war vom Gefühl her war das einfach ein bisschen so.
Ich war auf jeden Fall erstaunt, vor allem da waren so viele und die alle hatten irgendwie eine Fachmeinung. Ich habe mich danach mit so ein paar Studenten irgendwo in eine Ecke verzogen, wir haben dann noch gefachsimpelt, wir haben viel gequatscht über Medizin, alles mögliche. Du hast dein Protokoll geschrieben, weil ich wusste schon, das wird hier kein ABCDE-Problem, ne? Also das wird hier ein reines Alkohol und wir sind hier einfach am falschen Ort gerade Problem. Und ich weiß gar nicht, was Even gemacht hat, aber irgendwas war da auch gemacht. Ich glaube, der ist immer so zwischen uns gependelt.
Ja, der hat geguckt, kann ich helfen, aber was machen die? Ist das lustiger, vielleicht hier, vielleicht da?
Genau.
Sag nichts mehr.
So dann haben sie uns auch noch Alkohol angeboten, den haben wir natürlich abgelehnt, aber ja. Das war auf jeden Fall schon mal einer der lustigen Einsätze. Der andere, ja, der war so halb lustig. Die Patientin zumindest.
Er wurde lustig. Also erstmals dachte ich so, was für kleine Arschgeigen gibt es eigentlich, die einfach wahllos irgendwie in eine Menschengruppe sich da 3-4 raussuchen und drauf losschlagen.
Ja.
Ich so, mein Gott, was fehlt denen?
Ja, es war so eine Dame, die wurde, die ist rausgekommen mit ihren Freunden aus so einer WG, nach einer Feier, die wollten jetzt glaube ich noch in einen Club oder was auch immer, irgendwo hin, auf jeden Fall. Und als sie eben rausschritt und auf den Bürgersteig gegangen ist, kamen da irgendwie so zwei halblange, halbstarke und haben ihr da voll in die Fresse gehauen. Also ja, einfach, anders kann man es nicht
ohne
beschreiben.
Ohne Vorwarnung, also wirklich laut der Stellung, ohne Vorwarnung hin, bupp.
Einfach so,
genau.
Ihr fehlten dann Zähne, nicht nur einer.
Ja.
Aber erstmal gingen wir von einem aus, ne, dass ein Zahn ausgeschlagen war, bis sie dann sagte, nee, der L2, der fehlt auch noch.
Da wurden wir hellhörig.
Wenn jemand anfängt, irgendwelche Fachbegriffe in den Mund zu nehmen, dann werden wir aber so richtig spitz mit den Ohren. Und ich glaube, du hast noch gesagt, oh Gott sei Dank, nee, bitte lass sie jetzt keine Dentalmedizinerin sein, ne?
Als sie dann, also L2, der 1-2 meinst du, ne?
Oder 1-2, ja, irgendwie L2. Sowas, ja.
Und vor allem, als mich dann auch eine Freundin von ihr fragte, ob wir nicht diese Zahnrettungsbox da haben, ne? Gibt es so eine Zahnrettungsbox auf den Autos, da ist eine Flüssigkeit drin und da können wir wirklich verloren gegangene Zähne quasi konservieren in dem Sinne, dass sie eventuell wieder eingesetzt werden können.
Nee, das ist tatsächlich so und ich saß vorne. Ich habe Mike und Even machen lassen, weil ich dachte so, ja komm, das wird erstmal nicht so schlimm, bis ich dann hörte, oh okay, der Zahn ist wirklich draus und Dentabox. Und Mike erstmal so, sowas haben wir?
Ich musste kurz drüber nachdenken.
So, Ja, da hinten Fachnummer, keine Ahnung, ich glaube 18,
ich kannte es einfach
12,
nicht unter Denta-Box. Ich kannte es einfach so Zahnrettungsbox. Und dachte ich so, ja.
Denta, Zahn.
Wow.
Oh, ja.
Auf jeden Fall, als sie dann ihren Mund aufmachte, weil sie hat ja schon ein Tuch drin, ich wollte mal gucken, ob es noch blutet, fiel mir dann auf, die Lücke ist größer als nur ein Zahn.
Scheiße. Das heißt, da fehlte noch ein zweiter.
Ja, und sie dann auch, oh verdammt, ja. Und auch die Freundin, ja Gott, der daneben fehlt auch. So. Was machen wir? Große Zahnsuchaktion.
Ich erst mal den Seitenscheinwerfer angemacht. Freunde, wir haben eine neue Aktion. Ja. Wer findet den nächsten Zahn? Und zwar suchen wir und dann folgende Zahn. Haben das dann angesagt und dann sind die da alle am Suchen.
Ja.
Was wir nicht wussten, das war die nächste Überraschung, die dritte schon mittlerweile. Ja. Also wir hatten ja eine Zahnmedizinerin, die Denta-Box. Das alles waren auch Zahnmediziner da
genau,
draußen.
Genau, also genau. Es waren irgendwie ein, zwei Zahnärzte dabei und dann der Rest wirklich zahnmedizinischer Fachangestellter. Also kacke, die haben alle Ahnung.
Ja, also die wissen auf jeden Fall, wie ein Zahn aussieht und dass das nicht der Kieselstein ist, der da vor meinem Fuß liegt. Ja, genau. Herrlich.
Und am Ende haben wir das irgendwie alles mit Humor genommen, weil die Zähne waren, wie wollen wir das jetzt nett formulieren, so sauber rausgeschlagen, dass die wirklich auch nicht gebrochen sind. Das heißt, sie sind in einem Stück rausgeflogen.
Das wäre auch sehr ärgerlich, wenn sie dreckig rausgeschlagen worden, weil das erwarte ich von einem Zahnmediziner, dass die immer geputzt sind. Oh, okay, der war flach. Ja, habe ich selbst gemerkt. Auf jeden Fall haben wir den gefunden, wir haben ihn gerettet und wir haben sofort die Klinik angerufen, Bescheid gesagt, hey, da kommt eine Dame, ne, gerade und so, auch Zahnmedizinerin, aber die Zähne sind gut erhalten. Wäre mal schön, wenn du einen Zahnmediziner anrufst und dem sagst, der soll jetzt herkommen. Ja? Und
das hat auch gut geklappt.
Auf jeden Fall. Die wurde sofort durchgewunken. Ich habe so schnell habe ich noch nie, außer bei Schockräumen, Patienten
kann durch
die Notaufnahme.
Durch.
Ja, kann gleich durch.
Okay. Ja.
Dinge, die du in der Notaufnahme selten bis gar nicht hörst, und kann gleich
und
durch.
Ich habe mich dann irgendwann gefragt, zählt es eigentlich als Amputationsverletzung?
Ja, wie, oder?
Also schon, ja. Es ist ja ein.
Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, entweder bei YouTube oder bei Spotify oder sonst wo. Ist das eine Amputationsverletzung für euch? Also, keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Müsst ihr jetzt auch echt mal nachdenken, aber ja, spannend. Ja, oder? So Sachen, die Welt bedeuten. Naja, egal. Auf jeden Fall, das war so Silvester, haben wir ja noch einiges andere mitbekommen. Wir haben übrigens keinen Böllerunfall großartig gehabt. Keine
Verbrennung. Nicht. Die Kollegen ohne Ende
gefühlt? Die Kollegen, also ja, wirklich. Ivena war ja voll mit
Sprengstoff?
Auf jeden Fall.
Ja.
Und Alkohol und sonst was. Und wir haben so, wir haben erstmal angefangen mit einem Liegetrauma übrigens.
Ja,
das
stimmt,
war der erste Einsatz.
Ja, 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 ja.
Liegetrauma, für die, die nicht wissen, was das ist. Es ist, wenn quasi jemand sehr, sehr lange irgendwie auf dem Boden liegt, nicht mehr hochkommt, dort dann irgendwann auch in seinem Sud und so schwimmt. Also ein bisschen Urin und alles andere. Lecker, ich weiß, ja. Also jetzt nochmal schön in das Mettbrötchen beißen, wenn ihr gerade am Sonntag mithört. Und damit fing unser Tag schon an. Also einmal schon mal Klamotten wechseln, weil danach haben wir so nach Ammoniak und allem gerochen.
Ganz wichtig an dieser Stelle, ihr musstet die Klamotten wechseln.
Stimmt, wir haben ja auch in der Scheiße gekniet,
richtig.
Während Mike ganz gut den Commander gemacht hat.
Nee, gar nicht, nur ich habe geguckt.
Und einfach nur erst, ja genau, du hast erstmal so durch die Gänge den NEF-Fahrer. Wir mussten erstmal aus Mike den NEF-Fahrer austreiben, damit wir wirklich heute kongruent sind, ja. Weil Mike war wirklich so, ja, da haben wir das Kärtchen drin da. Ne? Und, ja, ach was hier, ja das ist ja schön. Ach, schöne Einrichtung, ja, die Tapete, die passt auch so richtig zu
und
der Kacke
auf den Boden. Was ist mir dabei übrigens aufgefallen, kannst du dich noch erinnern? Weil ich den Blick in die Wohnung hatte.
Dass der Wohnzimmertisch auch zerbrochen war.
Ja, das wäre euch nämlich nicht aufgefallen.
Wir haben uns um Patienten gekümmert.
Richtig, ich wollte es mal erwähnt haben.
Ich weiß, du bist Inneneinrichter, wir sind Menschenlebenretter. Ja, das können wir auch. Also, herrlich. Nee, aber Silvester hat wirklich viel Spaß gemacht, das war witzig. Aber ich muss wirklich sagen, Mike, nächstes Jahr werde ich mal privat ein bisschen, glaube ich.
Ja, ist okay.
Ich hoffe, wir beide stoßen
auf. Das war einfach unser erstes Mal.
Ja, wir wollten es einfach mal probieren, kann man machen. Vielleicht mal in einer anderen Stadt auch. Ja, das werden wir definitiv mal machen. Aber nicht nächstes Jahr.
Okay.
Also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr vielleicht wieder. Ja. Ne? Ich wäre aber so für Oktoberfest. Aber egal, da können wir nochmal drüber reden.
Noch. Apropos.
Das war ganz gut. Das war gut. Das war gerade so. Das ist so. Oh, Übergang jetzt. Ja. Ja, wie sieht es mit diesem Jahr aus? Wir haben viel vor, Mike.
Wir haben viel vor. Das erste seht ihr schon. Wir machen Videopodcast und da freue ich mich total drauf. Also ja, ständig mein Gesicht immer so quasi schräg bei den Kameras zu sehen. Das verwirrt auch ein bisschen. Aber ich werde mich, glaube ich, schnell dran gewöhnen. Und vor allem habe ich ja immer zwei Kameras jetzt in meinem Blickwinkel. Genau, ihr seht, der Chris hat hier ordentlich umgebaut, damit wir echt ein schönes Video-Podcast-Studio haben. Und das ist erstmal das erste Highlight, auch für mich auf jeden Fall.
Ja, und der Schnitt, den ihr jetzt gerade oft seht, der ist tatsächlich automatisch gemacht und es war live. Wir haben ein bisschen Technik investiert, weil für das, was ihr ja für uns manchmal hier ausgibt, muss man ja auch ein bisschen was reinstecken. Wir spenden ja auch viel, haben wir auch viel gemacht. Ne? Fand ich auch ganz toll mit der Teddy-Stiftung und so, kommen wir gleich noch drauf. Aber wir wollen euch ja auch so ein bisschen erzählen, bevor es so nachher in die Einsatzgeschichten geht, was wir so vorhaben. Also wir möchten den Podcast so ein bisschen in Anführungsstrichen umgestalten, sprich wir haben immer Themenwochen. Das heißt, ihr wisst immer zum Beispiel, dass in der ersten Woche des Monats, in der ersten Sonntag, Woche, wie auch immer, das oder der erste Podcast im Monat, sagen wir es mal so, das finde ich, sollten immer eine Rettungsdienst-fachspezifische Sache sein. Das heißt, da werden wir auch mal fachlich reden, da werden wir nicht die ganze Zeit erklären müssen, da müssen wir auch nicht immer die ganze Zeit mit umgangssprachlichen Wörtern reden, da gibt es dann auch einfach mal voll auf die Fresse, auf Latein, Griechisch, was auch immer. Sofern wir können.
Mein Segen.
Ja, ne? Da können dann auch die Fachkollegen schön reinbrettern und sagen, das, was ihr da sagt, ist absolut scheiße.
Falsch.
Ne?
Genau, mach
genau.
Bitte.
Also dann ist es wirklich schlecht recherchiert. Also das wäre so das Erste. Das Zweite dreht sich wirklich um die Breitenausbildung, sprich Erste Hilfe, alles, was drumherum zählt, Kinder wie Erwachsene. Da gehen wir auf solche Themen ein. Das Dritte, dachte ich mir, da wollen wir immer auch unsere Einsatzgeschichten machen.
Ja, sehr gerne.
So, Dritte immer Einsatzgeschichten. Und das Ende, die letzte Folge im Monat, die muss immer irgendeinem Gast gehören. Das heißt, da müssen wir uns echt anstrengen und viele, viele Gäste reinholen, weil wir haben auch wirklich viele Anfragen.
Das stimmt. Ja. Und ich bin auch gerade jetzt so die letzten, du hast es gerade kurz angeteasert, unsere Teddybär-Aktion. Mhm. Wir hatten jetzt wirklich die Möglichkeit, dadurch, dass wir noch Teddys da hatten, diese an eine wirklich sehr, sehr tolle Organisation zu spenden. Die haben mich angeschrieben auf Instagram. Und einfach gefragt, Mensch, und wir sind von der Opferhilfe Mecklenburg-Vorpommern und das war einfach aufgrund dessen gewachsen, dass jetzt gerade wirklich ein Fall bei denen war, wo ein Kind involviert war. Und die hatten leider keine Teddys mehr, weil die sonst immer sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Da dachten wir, die lernen wir mal kurz kennen, nehmen mal zur Sicherheit ein bisschen was mit. Und das war toll. Also ich musste ja dann noch weiter. Ich hatte einen Zahnarzttermin, ich kann mich erinnern. Und du warst aber nach meinem Termin immer noch da und hast mit denen geredet.
Ja, wir haben wirklich viel geredet. Und es geht um die Opferhilfe MV. Mhm. Das ist quasi ein Verein, der Menschen, die Opfer von Straftaten, Gewalttaten geworden sind, weiterhin unterstützt in allen möglichen Prozessen, in der Bewältigung, aber eben auch beispielsweise bei der Polizei vor Gericht auch mit begleiten, da für dich da sind. Das fanden wir, ist eine tolle Aktion. Da sind Trost-Teddys, nicht nur für die Kleinen, sondern auch manchmal für die Großen gar nicht so schlecht. Und die wurden dort auch sehr gerne angenommen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe mich mit den Mädels wirklich viel unterhalten danach noch. Und wie kam tatsächlich drauf, dass ich auch sowas hätte mal brauchen können früher. Das ist auch auf jeden Fall spannend. Dementsprechend sind wir sehr lange miteinander noch verblieben. Und du kamst dann einfach wieder und hast gemerkt, Mensch, jetzt reiße ich euch den Christian auch mal weg, weil so lange können wir den auch nicht aufhalten.
Richtig, und ich wollte ja unbedingt noch einen Matcha-Latte trinken.
Ja.
Ich kann mich erinnern. Aber wir warten jetzt mal ein bisschen ab, wie da jetzt so die Rückmeldung ist, gerade auch ein bisschen von der Leitungsebene. Wäre auf jeden Fall Potenzial, ein sehr gutes Potenzial, natürlich für einen Gast hier bei uns im Podcast.
Definitiv.
Beziehungsweise das beide als Gast hier zu haben.
Haben wir uns quasi fast schon reserviert eigentlich. Ne? Also da sind wir mit dabei. Wir werden auch andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Social-Media-Bereich einladen. Also der Robert fragt schon immer, wir wissen, dass Pfleger... Jetzt fällt er mir nicht ein. Dominik heißt er. Dominik war das, ja. Das Dominik. Hilf mir!
Guck mal, was er jetzt
Domstark. Ja, so, Domstark. Dass der definitiv auch mal mit dabei sein will.
Sehr
wir werden
gerne.
Wir Andreas Drobeck auch wieder mit dabei haben. Also ganz viele Menschen, die uns wirklich Freude bereiten. Wir werden aus der Feuerwehr mal reingucken. Wir werden auch mal in ganz andere Gefilde reingucken. Das wird sehr, sehr spannend und schauen auch mal, was die Politik so sagt. Denn ihr merkt ja, wir werden ja immer wieder politischer und dementsprechend wäre es ja gar nicht so schlecht, da mal auch einen Politiker hier vor Ort zu haben.
Genau. Und dazu passend gab es eine Frage, die ich super gern beantworten möchte, ne, über unsere Website, wo ihr immer fleißig Fragen stellen könnt. Wir versuchen das weiter natürlich gerne zu beantworten. Die ist sehr kurz, die Frage vom Andreas. Gibt es ab dem neuen Jahr eine Staffel 3? Lieber Andreas, ich muss dich enttäuschen. Nein.
Nein, wir bleiben bei 2.
Punkt.
Weil die 2 ist ja so quasi die Mike 2. Ja. Also wenn es eine 3 gibt, ist Mike nicht mehr da. Nein, keine Ahnung.
Du.
Oder wir haben das Konzept einfach verändert. Ja, irgendwie sowas. Ne?
Nee, ich würde noch sehr gerne ein bisschen bleiben. Es macht hier sehr viel Spaß. Wir bleiben bei 2, würde ich sagen.
Finde ich auch gut.
Oder?
Kann man machen.
Genau. Ansonsten, genau, die Struktur, also was wir jetzt ein bisschen vorhaben, dass wir es ein bisschen strukturierter gestalten. macht es auch natürlich in der Vorbereitung wesentlich, ich wiederhole mich, strukturierter, aber auch ein bisschen einfacher, weil ich genau weiß, darauf bereiten wir uns jetzt vor.
Ja.
Und manchmal überlegt man dann so, dann hat man so 3 Tage, 2 Tage vor Aufnahme, 1 Tag vor Aufnahme, ja, okay, was kann man zu dem Thema noch machen? Das macht das jetzt alles ein bisschen besser. Man kann auch vor allem weit im Voraus schon ein bisschen arbeiten.
Genau.
Ansonsten dieses Jahr natürlich sind wir wieder auf Messen unterwegs. Also auf 2 freue ich mich aktuell schon riesig. Und die erste ist gar nicht mehr so weit weg. Ich meine, ja gut, wir haben jetzt bald Februar und zack ist Mai.
Ich überlege gerade, ach so, die
und dann fahren wir nach Fulda.
Ja, die Fulda-Messe. Oha.
Die Fulda-Messe.
Krass, im Mai ist die, glaube ich, ne? Da ja. Müssen wir schon wieder hin. Ja, ich bin auf jeden Fall da auch gespannt. Was mich aber vorher noch interessiert, und da werden wir, oder ich zumindest, weiß nicht, ob du auch mitkommst, ich habe dich noch gar nicht so richtig direkt gefragt, aber es kommt demnächst eine Dokumentation raus vom NDR.
In Bremen, ne?
Ja, und ja. In Bremen, zur Premiere sind wir nicht eingeladen vom NDR, waren über die DGZS, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Ich muss nochmal Dienstplan checken.
Ich durfte schon in einen Ausschnitt reingucken, tatsächlich, weil wir da eine Bildfreigabe, wir wurden nicht wie in Rostock auch gedreht, ja. Was. Und da durfte ich schon mal ganz einen Sneak Peek. Sieht auf jeden Fall spannend aus und die haben auch ganz interessante Fälle da. Also da müssen wir auf jeden Fall mal hin nach Bremen und da gibt es eine kleine Premiere schon und demnächst dann auch in der ARD-Mediathek definitiv, genau. Auch zu sehen.
Bin ich auch gespannt drauf.
Ja, ne? Herrlich, auf jeden Fall, da werden wir dabei sein. Ja, ansonsten Vorhaben neuer, wir werden natürlich auch im Studio, wir werden immer mehr Videos drehen, wir werden da auch ein bisschen was machen. Das heißt, der YouTube-Kanal wird nicht nur von Podcast-Sachen bespickt sein, sondern wir werden natürlich auch Themen anschneiden. Und je nachdem, wer hier gerade mal so im Ruhestudio rumpimmelt, der kann sich hier die Kameras anmachen und wird dann einfach mal über gewisse Themen zeigen, quatschen,
genau.
Machen, tun. Das wird auf jeden Fall spannend.
Worauf ich sehr viel Lust habe, Chris, glaube ich, auch immer so ein bisschen, wir wollen mal gucken, dass du so unser... sagen wir mal, Spektrum ein wenig erweitern. Sprich, wir wollen gerne auch mal ein wenig Live-Arbeit machen.
Ja.
Sei es auf Instagram, sei es auf Twitch. Das wäre so mein Favorit, ehrlicherweise. Und dann mal schauen, wie man sowas gestaltet. Vor allem, man kann einfach in einen Dialog gehen mit euch.
Ja, was leider nicht möglich sein muss, und da müssen wir euch gleich den Zahn ziehen, ist, wir werden keine Regelmäßigkeiten reinbringen in Form von regelmäßiger Twitch-Stream um Mittwoch um 20 Uhr, so wie das zum Beispiel der liebe Philipp und der Schmiede machen. Das kriegen wir beruflich einfach nicht hin. Wir sind und werden auch vorerst dabei bleiben auf 40-Stunden-Kräfte, also Vollzeitkräfte, die natürlich ihre Priorität und ihren Lebensmittelpunkt größtenteils in ihre Hauptarbeit stecken, damit ihr nachher auch was habt davon. Und da müssen wir einfach hart bleiben.
Und wir werden es aber ankündigen, ganz ohne Frage. Ne? Da gibt es ja verschiedene Wege, dass man es ankündigt. Und spontan ist ja eh immer am besten.
Richtig. Ja, aber der Discord-Channel, der ist übrigens immer noch an. Also wir haben immer noch einen Discord-Server. Da ist auf allem verlinkt. Kriegt ihr unten natürlich auch in die Shownotes immer wieder mal rein. Da einfach mit draufklicken. Da könnt ihr mit uns mitquatschen. Da ist auch immer noch ganz viel Diskussions- und Regung dabei. Und ich gucke immer heimlich mal rein bei euch. Aber ich quatsche nicht immer so viel mit. Weil immer, wenn ich damit da drinne bin und reinquatsche, dann dreht sich alles nur noch um mich. Was nicht durch mich initiiert wird, sondern eher durch die Leute. Und dementsprechend einfach weitermache. Ihr macht das toll, da wird fachlich gequatscht, da wird über Erfahrungen, da werden Bilder über Sachen ausgewählt. Also wir sind auch echt eine interessante Plattform für Spotter übrigens mittlerweile. Und natürlich ja auch neue Tassen, T-Shirts und es kommt übrigens eine neue Warnweste raus.
Eine neue Warnweste?
Ja, Warnweste für Spotter. Habe ich dir noch nicht erzählt, zeige ich dir mal demnächst. Ich finde das nämlich ganz, ganz grausam, dass die Spotter immer größtenteils alle ohne Warnweste rumrennen im Verkehr. Ja. Das ist, finde ich, also heute auch wieder. Ich habe die nur erkannt, weil mal kurz die Kamera kurz geblinkt hat. Aber wenn nicht, und die waren auf dem Fahrradweg, ne, die haben keine Warnweste an, keiner erkennt sie richtig. Und dementsprechend habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, auch in meinem Kranksein, und habe eine Warnweste entwickelt, die gut aussieht, wo man auch sieht, das ist ein Blaulichtspotter und da reflektiert alles drauf und die ist DIN-genormt und kostet nicht mal viel und das hauen wir demnächst auch im Shop raus. Ja.
Genau. Was in diesem Jahr aber gleich bleibt, wenn wir was Gleichbleibendes haben, ist unser Partner. Das ist nämlich Holy.
Ja.
Und Holy hat mich mit den Milkshakes komplett, also wirklich, ich trinke nichts mehr anderes gefühlt. Ich müsste mal 1-2 Kühe langsam anschaffen, damit ich mehr Milch habe.
Ist so.
Was übrigens auch immer noch sehr gut geht, so einen halben Schnufflöffel von dem Holy Milkshake-Pulver in den Kaffee reinmachen. Sensationell. Also, ich finde es mega. Und Rudi startet natürlich auch im neuen Jahr wieder mit einer Kampagne. Wir durften es schon probieren. Mhm. Nämlich auf der Holy Party. Das war ganz cool und es hat auch hervorragend geschmeckt. Zwei neue Sorten kommen jetzt nämlich raus. Und zwar ab dem 30. Januar. Es ist einmal die Drachenfrucht als Energy-Variante.
Auf jeden Fall, das schmeckt wirklich gut. Habe ich sofort erkannt dort.
Und dann gibt es eine Sorte vom Eistee, die mich sehr erfreut hat. Das ist auf Schwarzteebasis, also ein bisschen herb, angenehm süß. Und es gibt schon so eine ähnliche Variante.
Ja.
Die ich auch sehr mag und ich bin ja sowieso ein Eistee-Fan durch und durch. Und ihr wisst bei Holy, kein Bullshit, irre wenig Zucker, also weit unter einem Gramm auf 100 Milliliter. Und probiert es. Probiert euch da durch, kauft euch Probiersets, sonst was, worauf ihr gerade Lust habt. Das macht Spaß, das schmeckt gut und vor allem, ihr sorgt für einen richtigen Flüssigkeitshaushalt. Und was ich noch viel besser finde, die Milchshake-Aktion wird ein bisschen verlängert. Die bleibt nämlich Gott noch ein bisschen ja. im Store.
Ja. Das finde ich super. Also ich geht immer in meinen Kaffee rein, geht vor allen Dingen in meine kleinen Milchshakes rein und so weiter. Ich mache ja immer so ein paar Fruchtsmoothies manchmal. Mhm. Dann haue ich da einfach mal ein bisschen Vanille-Holy mit rein.
Ja, mega.
Und einfach das ist mega, kriegt ein bisschen so, wird dann ein bisschen cremig und du hast immer auch ein paar Vitamine und alles mit drin. Das finde ich bei Holy ja eben so gut. Ja. Eine Sache, die finde ich aber spannend und die wollte ich noch mit reinnehmen, auch wenn wir erst gesagt haben, reden wir wirklich darüber. Und zwar wurden wir mal gefragt, hey, habt ihr die Artikel gesehen über Holy und viel zu viel Koffein, 180 Gramm Koffein drin, wenn man da teilweise... das stimmt wirklich. Da ist echt viel Koffein drin. Aber wenn ihr mal betrachtet, wie viel in ein bis zwei Tassen Kaffee, die ihr wahrscheinlich auch da draußen trinkt, drin ist, dann kommen wir tatsächlich auf die gleiche Menge. Und ja, natürlich, man bewirbt hier bei Holy eben den Eistees und den Milchshakes und den coolen Hydration Drinks halt auch ein Energy, der aber ohne den ganzen Bullshit wie Taurin drin ist und sowas, aber halt Koffein hat, ja, und das kann natürlich zu Nervositäten führen und Kreislauf und so weiter hochbringen, da vollkommen richtig, die Dosis macht das Gift. Wie schnell man es vor allen Dingen einnimmt. Und ja, auch ein verkapseltes Koffein ist immer noch Koffein.
Richtig.
Wird halt nur später freigesetzt. Das ist immer ein guter Vorteil mit dem Grünteeextrakt. Aber man muss medizinisch sagen, ja, zu viel Koffein kann halt auch irgendwann schaden. Deswegen trinkt euer Holy natürlich gewissenhaft und nicht hier auf Kipp, sondern wirklich als Genussmittel.
Genau.
Das
und du hältst auch so länger übrigens.
Ja,
also,
genau, das ist die Dose nicht so schnell.
Also ich bin nach wie vor Fan davon. Ich hatte es in der Vergangenheit wirklich, dass ich mir ich habe viel probiert, von Sirup bis alles. Hm. Ich hatte es irgendwann über.
Ja.
Holy? Nö. Ich bleib dabei.
Das war übrigens auch mal so eine Frage, ob wir überhaupt Holy bewerben, ob wir die als Werbepartner wirklich akzeptieren können, wegen eben, weil Koffein und so weiter. Aber da müsste ich auch wirklich alles hier vom Tisch nehmen, ne? Sei es eine Spezi, sei es sonst irgendwas, weil überall ist irgendwas drin, wo du sagst, das kannst du doch nicht anbieten. Und ich war aber damit fein und ich meine, hey, wir reden hier die ganze Zeit über das Kaffeesaufen. Und
nicht zu wenig.
Da kippen wir genauso, wenn nicht sogar mehr Koffein teilweise am Tag rein. Ich möchte gar nicht in mein Blut manchmal gucken, was da so alles drin ist. Also von daher, man muss alles ein bisschen differenziert betrachten. Fresst nicht immer gleich alles, was in der Presse steht, sondern recherchiert darüber auch. Das haben wir auf jeden Fall sehr viel getan, bevor wir euch diesen tollen Partner und vielen Dank, dass wir weiterhin Partner sein dürfen, auch an euch angedeihen. Und ihr wisst ja natürlich, alles, was ihr dort kauft und so weiter, unterstützt diesen Podcast, sorgt dafür, dass der weiterhin kostenlos ist, dass wir sowas Tolles hier aufbauen können und dass wir natürlich auch Liebe zurückgeben können, wie zum Beispiel an die Opferhilfe MV. So, Mike.
Und bevor wir jetzt in die Pause gehen, will ich noch was erwähnen, weil ich habe ja immer so wahnsinnig komische Fotos gemacht, wo da mal eine Tasse war mit einem Motiv, was auch keiner kannte.
Mhm.
Wir sind gerade dabei, den Kollegen zu fragen, ob wir quasi sein Personal Copyright nutzen dürfen.
Ach so, ja, ja. Ja.
Ne? Ich finde die Tasse toll, ich finde das Motiv toll, ja. Man kann es ein bisschen abändern. Das ist
Erstickungstee.
Ja, ich finde das super.
Mhm.
Ne? Genau wie das Shirt, was ich gerne trage mittlerweile. Es ist so auf Harry Potter-Basis. Ne?
Das ist das Sarkasmus-Shirt.
Ja, ja. Finde ich super. Muss man mal gucken, wie da die Rechtslage ist.
Ja, da musst du einfach mal mich fragen. Ne?
Ja, du weißt das wahrscheinlich.
Nee, ja, weißt du, wer das Motiv gemacht hat?
Ja, du.
Ja.
Aber es ist ja aus dem Englischen.
Also ja, aber das ist ein Spruch, da muss man einfach sagen. Also der ist tatsächlich so.
Ich glaube, das sollten wir in den Shop bringen, weil das wollen ganz viele
haben. Oh Gott, okay. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal antun. Liebe Leute, wir reden gleich über Einsatzmeldungen und so weiter. Genau. Wir gehen in eine ganz kurze Pause, wisst ihr, wie das läuft. Und danach sehen wir uns dann wieder. Also bis gleich nach der Pause. Ich gucke jetzt einfach mal in diese Kamera und sage bis gleich.
Die erste Pause dieses Jahr, bis gleich. So, da sind wir wieder und wir starten das neue Jahr, diese Folge, mit Einsatzstories. Und wir haben viel erlebt. Ich saß wirklich gestern und heute so ein bisschen vor meinem Laptop, für was ich für Einsätze erzählen möchte, und dachte im ersten Moment, Kacke, was habe ich eigentlich erlebt? Ich kann mich gar nicht mehr, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Aber nein, es ist genug in meinem Kopf noch hängen geblieben.
Es ist wirklich schwer manchmal.
Ja, ja. Man muss sogar
nachdenken. Wenn wir zum Beispiel für die Sendung Notruf immer so Einsätze wieder aufrufen müssen, das ist wirklich schwer, sich da manchmal noch, oh Gott, was hatte ich denn noch? Und dann kommen ja auch diese Fragen, hey, habt ihr noch Stories so wieder? Ja. Und dann, ja.
Die geilste Frage ist immer, die kommt ja auch immer wieder, wie war der Dienst bisher? Ich
sag, genau.
Keine Ahnung.
Teilweise kommst du abends nach Hause, man kennt es. Und was habt ihr so erlebt? Da war was. Ja. Und meistens ist es immer so, dass ich nur den letzten Einsatz erzähle und der Rest fällt alles so hinten runter. Ne? Also vielleicht auch gut für unser Gehirn, good brain. Aber manchmal denkt man so, boah. Ja, da ist Alzheimer bestimmt am Kommen gerade bei mir.
Aber ein paar Einsätze hatten wir. Ich möchte einmal, der ist nicht unfassbar spektakulär, aber er hatte irgendwie ein schönes, witziges Ende. Ich war auf dem NDF, wir wurden in einen Friseursalon gerufen, wegen starker Blutung. Das war das Stichwort. Und denkt man, oh, was ist denn da schiefgelaufen? Es war so mitten in der Innenstadt. Ich wusste auch, was für ein Friseur das ist, irgendwie so ein Barbier quasi. Und dachte ich, uiuiui, stimmt, die arbeiten mit scharfen Rasierklingen. Und als wir da ankamen, war der RTW schon vor Ort, hat den Patienten voll versorgt. Der Patient hatte nämlich am gleichen Tag einen minimaloperativen Eingriff. Dem wurde was aus dem Rücken entfernt und das, ja, irgendwie muss da ein Gefäß mit betroffen worden sein, wie auch immer. Das habe wohl stärker geblutet. Jetzt nicht so stark, dass man gleich verblutet, aber der gute Herr konnte jetzt nicht wirklich Blut sehen und dann ein bisschen Blutverlust reicht ja manchmal schon so ein bisschen synkopal zu werden, also einfach wirklich schockig auch und das haben die Kollegen auch vom RTW super bearbeitet. Es war alles fein, als wir kamen, war der komplett versorgt. Das Schöne an dem Einsatz und wir haben ja schon einfach wirklich alles an Präsenten so eigentlich erlebt, dachte ich, ne? Von Kaffee bis Geschenkkörben, was mal die Wache gebracht worden ist, auch mal irgendwie Geld für die Kaffeekasse und von dem Bruder des Patienten bekamen wir Friseurgutscheine.
Was? Ich habe mir die gerade erst gemacht.
Das fand ich, dachte ich, wie geil ist das denn jetzt bitte? Einfach Friseurgutscheine und jetzt auch ohne Wert, sondern für einen Haarschnitt. Geil.
Ja, cool.
Mega. Das war sensationell. Und passend dazu hatte ich ein paar Tage später einen Einsatz in der Bäckerei. Und das war auch nicht dramatisch. Wir konnten die Dame auch zu Hause lassen. Beziehungsweise in der Bäckerei. Die hat dann weiter ihren Kaffee getrunken. Und die Bäckerei-Fachverkäuferin fragte mich, ob wir einen Kaffee haben wollen. Ich sage, ja, warte, super, ich bin gerade hier. Ich hatte heute noch keinen. Habt ihr denn irgendwie Geld hingereicht? Nein, nein, alles gut. Dann hat er noch einen schönen Kaffee bekommen. Mein Kollege auch. Waren total glücklich. Das hat Chris mitbekommen. Und der schreibt mir einfach, okay Mike, die nächsten Einsätze bitte ins Autohaus, in ein Drohnenfachgeschäft und wenn es passt, noch irgendwie in einen Markt, der Apple-Produkte verkauft.
Ja, ich finde, das ist schon sehr berechtigt, dass man das mal sich wünschen kann, wenn du hier alle abkassierst und ich hier immer nur zu den älteren Damen fahre, die mich dann mit Mancherie und irgendwelchen 20-Euro-Scheinen in meiner Tasche bestechen wollen oder sich bedanken wollen.
Das war aber ganz, also Friseurgutschein, ich habe echt schon viel durchgemacht. Das war stark.
Ja, aber das ist doch cool, das ist auch eine nette Geste, finde ich.
Absolut,
ja. Das kann man
total, total gefreut.
Herrlich, auf jeden Fall. Ich muss gerade mal so ein bisschen bei mir reingucken in meinen Kopf. Wir hatten heute einen Einsatz, der sich quasi auf mehrere Einsätze gesplittet hat, denn wir waren gefühlt oder nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich mit dem Rettungsdienst in unserer Stadt fünfmal insgesamt bei ein und derselben Patientin. Davon hast du, glaube ich, den Startschuss gemacht.
Genau, ich hab angefangen.
Letzte Nacht oder so? Oder letzten
Tag?
Nee,
letzten Tag.
Ja, und das innerhalb von 24 Stunden aber. Hm. Ne, waren wir bei einer Patientin, die sehr, sehr dement war. Beziehungsweise eigentlich, sie hat eine Demenz, aber die ist so exazerbiert, also so stark geworden, so schlimm geworden, dass sie wirklich jedes Mal, wenn wir gegangen sind, weil sie wollte ja nicht mit in die Klinik und es war alles fein auch bei ihr, immer wieder um Hilfe gerufen hat und die Nachbarn dann schon angefangen haben, da die Tür einzutreten.
Ja, das war ein Kollege von uns, als ich da war, stand der Kollege in der eingetretenen Tür und sagt, oh, was ist denn hier passiert?
Nicht? Ja. Also es war wirklich so, wir kamen da an, die Feuerwehr guckte sich auch schon so die Tür an, dachte so, okay, was ist hier los? Und irgendwann haben die einfach nur mit Schmackes einmal gedrückt und dann war diese Tür offen. Mhm. Und da war dann eine Frau, die einfach sich neben ihr Bett kauerte und sagt, helfen Sie mir, ich muss auf Toilette. Die ist nicht rausgefallen, die lag einfach nur auf der Seite auf dem Boden und kam nicht mehr weiter. Hinzu kam auch traurigerweise, dass sie auch noch sehbehindert war, sehr stark und auch hörbehindert, auch da schlecht hören konnte. Und ja, wir sie dann quasi immer wieder, wenn wir dahin gefahren sind, einfach nur auf Toilette begleitet haben. Ne? Netterweise war dann aber auch die Tochter da.
Die Schwiegertochter.
Sorry, genau, so war's. Mhm. Und die hat dich ja sofort erkannt. Ne? Die wusste ja sofort, wer du bist und hat sofort Vertrauen in dich gehegt.
Ja, das war super. Die Begrüßung war so, sie hat sich wie so ein Schulmädchen gefreut, die da jetzt irgendeinen Popstar sieht. Also wirklich, das war mir auch kurz unangenehm. Und das Erste, was sie gemacht hat, mich gefragt, ob sie mir mal die Wange kneifen darf, um zu gucken, ob ich echt bin.
Ja.
Aber sie hat halt auch keine Antwort abgewartet, sondern hat schon richtig so, ich meine, es kennt so einen Yummy-Fainer Junge so in die Wange gekämpft. Oh Gott, was ist denn hier los?
Ja, vor allen Dingen, das hast du mir ja gleich erzählt, du hast mir ja gleich danach angerufen, du kriegst ja, du weißt gar nicht, was da gerade passiert ist. Ja, mich tatsächlich, die Schwiegertochter von der Patientin, hast du gesagt, hat mich da in die Wange gekniffen, weil sie mich aus Notruf oder aus
NDR-Notruf
erkannt hatte. Und am nächsten Tag jetzt, also heute quasi, wo ich das dann auch den Einsatztag hatte, war ich eben wieder da. Ich wusste aber nicht, wer das war. Also Mike hat ja wirklich Schweigepflicht und alles. Der hat nicht erzählt, wie die Patientin heißt, wo die wohnt und wer das ist und so weiter. Und ich kam dahin und dann war ihr die Schwiegertochter und die erzählte uns nachher, nachdem wir unten wieder im RTW saßen und abfahren waren, hat sie noch mit uns geredet und hat gesagt, ach ja, übrigens, ne, du bist ja der Zweite, den ich jetzt schon sehe hier aus dem Fernsehen. Das ist ja spannend, kommt ihr jetzt im Rudel und so. Ich habe dem Kollegen gestern schon, den habe ich da in die Wange kniffen. Ja. Ich sage, ach, Sie sind das ja. Gewesen. Das war ja spannend. Ja, herrlich, ja. Also, ja, aber Sie müssen mir jetzt nicht in die Wange kneifen. Danke. Die war total herzlich und total gut und sie hat sich wirklich bemüht. Wir waren zum Schluss des Einsatztages dann noch als letzter Einsatz da und da war es dann schon so, dass die Nachbarn wirklich mittlerweile sehr genervt waren. Mhm. Die haben wirklich gesagt, es geht nicht mehr, wir können das nicht mehr. Die ruft die ganze Zeit, wir treten da die Türen ein, wir haben immer Angst, dass irgendwas passiert ist. Ja, die schreit da rum und da muss doch jetzt was passieren. Ja, und dann haben wir wirklich mit der Tochter zusammen, ich habe dann noch ein bisschen rumtelefoniert, habe unsere ärztliche Leitung auch kurz angerufen. Ich so, du, ich will jetzt kein Notarzt hierfür rufen. Ne? Ich habe hier folgendes, ich habe eine demente Patientin, blablabla, habe ihr das alles erzählt. Hast du noch eine Idee, was ich machen könnte jetzt? Also ich kann sie ja jetzt nicht entmündigen, weil sie ist zwar dement, aber es ist einmal alles ganz schwierig. Da kannst du ja nicht immer einfach rauszerren. Und vor allen Dingen, was erkläre ich denen in der Klinik? Ja, die nächste Kurzzeitpflege hat erst in 4 Tagen einen Platz frei oder in 2 Tagen, irgendwie sowas war das. Die Hausärztin kommt in 4 Tagen erst, um weitere Einschätzungen zu machen. Da bin ich jetzt ratlos. Ich würde aber gerne helfen. Und da kam sie drauf, ja, dann nimmst du einfach eine exazerbierte Demenz, einen Demenzschub, sagte mir der Neurologe, gibt es an sich nicht. Hm. Okay, spannend, aber ich glaube schon, dass eine Demenz schlimmer werden kann. Das ist ja, ja, so.
Das heißt ja. Wahrscheinlich am Ende anders.
Wahrscheinlich heißt es anders. und mit dem Hinweis, weil es ja so rapide schlecht wurde, dass ja. sie auch kaum noch laufen konnte und so verwirrt war, haben wir das quasi einfach in die Neurologie gesteckt. Haben gesagt, quasi, das könnte ins BeFast reinpassen. Ne? Lassen wir es erstmal unter dem Decknamen laufen, so in die Apoplex-Richtung vielleicht. Ne? Haben aber mit sowohl den Psychiatern als auch den Neurologen gequatscht. Die haben sich das so ein bisschen hin und her geschoben, muss man sagen. Und ich habe gesagt, Freunde, ich komme jetzt einfach lang und dann eine Fachrichtung macht kurz ihr Ding. Und wenn die sagt, das ist nichts für uns, dann kann ja die andere Fachrichtung mit ihr arbeiten. Wichtig ist, dass jemand auf sie aufpasst, dass jemand da ist und dass jemand nachguckt, ob die Exazerbation nicht wirklich irgendwas Schlimmeres im Hintergrund hat. Und so habe ich wirklich viele, viele mit einer Klappe geschlagen. Ne, die Nachbarn waren glücklich, die Tochter konnte sich weiterhin darum kümmern, dass eine Kurzzeitpflege erreicht wird. Ja, die Hausärztin kann kommen und ich weiß, sie ist in guter Betreuung. Das war aber so ein Einsatz, wo ich dachte, boah, Christian, 2 Stunden, aber wir haben was geschafft. Auch wenn es hätte vielleicht schon vorher sein können. Mhm. Ne, durch die Angehörigen, muss man auch mal wirklich sagen, so nett sie auch war. Ne? Da muss man früher was machen.
Lag aber auch so ein bisschen an der, ich möchte nicht aus der Wohnung raus, ein bisschen an der Sturheit auch der Patientin.
Ja, war sie
auch. Ich kenne sie ja auch.
War auch so ein bisschen Prinzessin auf der Erbse, muss man sagen.
Aber genau, dann habt ihr es ja eigentlich gut gelöst.
Gott sei Dank. Ja, ich dachte auch so ein bisschen an die Kollegen der Nachtschicht, die
das
dann
noch. Nein, aber es ist schon richtig. Ich finde so generell die Einsätze jetzt so um die Jahreswende, also Weihnachten, Neujahr, jetzt in den Januar rein, die haben sehr, sehr viele soziale Aspekte. Also man wird ja oft zu sozialen Problemen gerufen, die medizinisch kaum eine Relevanz haben. Wir wollen trotzdem helfen. Ja, also da habe ich auch noch mindestens einen, wahrscheinlich sogar noch einen zweiten parat heute. Mal gucken, wie das mit dem Zeitmanagement läuft. Möchte euch aber jetzt einfach mal oder dir auch einen schönen medizinischen Einsatz. Der
jetzt
einfach,
bin ich gespannt.
Einfach nicht für den Patienten schön, aber wo ich einfach dachte, oh, ein Glück habe ich das gelernt. Mhm. Wobei ich anfangs sehr irritiert war, weil die Einsatzmeldung war, Kreislaufdysregulation am Rodelberg. Und ihr wisst ja, wie viele Berge wir hier in MacPom so haben und wie hoch die alle sind. Man kann ja super rodeln, genau. Und vor allem ein Rodelberg in Rostock. Ich war absolut irritiert.
Ja, gibt es aber.
Ja, aber ja. Der hat keine eigene Adresse. Das heißt, sie wurden von der Leitstelle zu einer so am nächsten gelegenen möglichen befahrbaren Straße hingeortet.
Wunderbar.
Aber man muss sagen, Anruferin hat super, die hat mit einer Warnweste auf sich aufmerksam gemacht. Also, da müssen wir aber noch sehr weit hinlaufen. Naja, egal, sind wir da hingelaufen. Und dann lag da ein Mann. Und der lag da, hat uns angeguckt, ganz schneller Blick war so ABCD unauffällig, jetzt ohne Probleme, keine Verletzung. Und der sagte einfach, Mensch, mir wurde schwindig, meine Beine sind schlapp, da habe ich mich hingelegt. Und dachte ich so, Alkohol? Nee, kein Alkohol. War auch glaubhaft, nicht. Okay. Und dann, ja, und dann wollte ich wieder aufrichten, gehe sofort wieder los, habe mich gleich wieder hingelegt und im Liegen ist besser. Aber das ist doch kalter. Und ich meine, es war auch ein bisschen Nasswetter, so. Wollen wir nicht mal? So, dann haben wir es irgendwie auch hingekriegt, mit Unterstützung, mit ihm zum Auto zu gehen. Gesagt, getan. Man hat schon gemerkt, dass es so ein bisschen so schlapp wird, aber wir haben es geschafft zum Auto. So, dann die Anamnese gemacht, da kam so ein schon ordentliches Spektrum an Vorgeschichte raus. Vor allem führend hier die CLL, also die chronisch lymphatische Leukämie, die ja ganz, ganz viel verursachen kann mit dem Körper. Und als der Patient aber bei uns im Auto lag, auf der Trage, im Warmen und wir geredet haben, die eigentlichen Vitalparameter komplett ohne pathologischen Befund waren, so mein Lieblingssatz, OPB, also ohne pathologische Befundung waren, haben wir natürlich gesagt, okay, nee, wir untersuchen sie ja immer richtig, weil es ist ja nicht normal, dass wir spazieren gehen, einfach wirklich die Biege macht, auch wenn man das mit dieser Vorgeschichte, wäre da ein plausibler Grund hinter, aber wir gucken mal. Ja. Und Okay. Während wir das EKG geschrieben haben und das am Ausdrucken waren, sagte der Patient so, nee, alles gut, ich wohne ja hier aber auch gleich um die Ecke, ne? Meine Frau ist ja jetzt auch gerade gekommen, ich würde dann gerne nach Hause gehen. Und da habe ich wieder gemerkt, Mike, du musst unbedingt eine Sache lernen, deine euphorischen Emotionen, wenn du was siehst, was hochpathologisch oh Gott,
ja.
ist.
Ich kann mir vorstellen, was da kam.
Was hochpathologisch ist, das auf den Patienten zu projizieren, da musst du echt aufpassen. Weil dann kam dieses EKG, ich dachte, nein, Sie gehen nirgendwo hin. Das habe ich auch wirklich
vor allem so, Sie gehen nirgendwo hin.
Genau. Und dann guckt er mich, wieso? Naja, sagen wir mal so, Ihr EKG ist quasi jetzt Ihr Fahrschein in eine Klinik. Denn das ist nicht gut. Ich habe auch gefragt, ist was bekannt? Gibt es EKG-Veränderungen? Nein, also ich war gerade beim Kardiologen, ist alles gut. Jupp, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das habe ich leider auch so gesagt, weil wir denken, das ist gerade echt schwierig. Aber der Patient war gut drauf, der hat es auch gut aufgefasst. Ich hätte echt so, Gott, wenn der jetzt denkt, machen Sie sich gerade lustig oder so. Ich hätte es, glaube ich, verstanden, weil ich da echt aufpassen muss. Aber ihr versteht es vielleicht auch, es kommt nicht so oft vor, dass wir wirklich mal so, und das war, ich habe Chris das EKG auch geschickt, mal einfach so wortlos. Und er kam auch innerhalb von anderthalb Sekunden dann so, das ist aber ein schöner Linksschenkelblock. Dachte ich, jupp, und der ist neu. Und er hat irgendwie so betrachtet auch, passt das? Denn er habe gesagt, er hatte, bevor ihm schwindelig wurde, so ein bisschen Schmerzen, Nacken, linke Schulter, minimal Oberarm. Da dachte ich, okay. Also, dann haben wir das ihm erklärt. Die Frau war dann auch mittlerweile bei uns am Auto. Sagt so, also auf keinen Fall geht er nach Hause, der kommt schön mit uns mit. Und wir müssen jetzt mal ganz kurz überlegen, lassen wir das als STEMI, ne? Also als ST-Hebungsinfarkt laufen. Oder gehen wir da konservativ rein, wir sagen Load and Go, also Zugang, Load and Go. Und ich habe da wirklich, weil der Patient sich eine Thrombose, also wir kennen das als Thromboseprophylaxe, per Spritze jeden Tag gesetzt hat. Und da war ich kurz mit meinem Latein am Ende, weil ich dachte, also ich könnte jetzt mit allen Medikamenten Wechselwirkungen, nehme ich jetzt ACS-Heparin, ja oder nein? Da war ich raus. Und da habe ich wirklich einen befreundeten Notarzt mal kurz angerufen im Einsatz, sagt, habe ich das erklärt, sagt, Mike, wenn er stabil ist, ab in die Klinik und dann können die das da machen, die Kardiologen. Und ja, was soll ich sagen? Schlussendlich wurde er als STEMI weiter behandelt. Er wurde antikoaguliert, hat einen Katheter bekommen und hat auch einen Teilverschluss zumindest gehabt, was sehr schnell beseitigt werden konnte. Und man muss einfach sagen, der Ersthelferin, die da vor Ort war, der sei wirklich Dank, weil er wollte gar nicht so richtig einen Rettungsdienst. Und er habe sie wohl auch so gehindert nicht, aber gesagt, hey, alles gut, mir geht's gleich wieder besser. Die hat drauf bestanden und das war, glaube ich, gut.
Ja, diese Sturheit von den Patienten ist manchmal ein bisschen schwierig, weil sie, glaube ich, also wenn sie, vor allem wenn sie diese Situation falsch einschätzen und sagen, hey, es ging gut, ich war ja noch, das ist übrigens eine Standardaussage, ich war doch letztens noch beim Kardiologen und das EKG, das sah super aus, der hat da nichts gefunden, gar nichts. Also wenn du beim Kardiologen bist, dann hast du schon mal irgendwas gehabt. Das heißt, so ganz so toll sieht es nicht immer aus, ne? Aber du bist ja auch manchmal zur Nachuntersuchung einfach da und es ist nichts Neues dran. Aber darauf würde ich mich als Rettungsdienst dann niemals verlassen. Also auf dieses, der war ja beim Kardiologen, kann ja jetzt nicht anders sein. Doch, es kann, das ist ja bestes Beispiel, das deins gezeigt hat, das kann sich einfach mal verändern in einem Linksschenkelblock, der ja dem STEMI-Äquivalent ist quasi dann, zumindest in der weiteren Behandlung. Ne? Und ja, hat sich dann herausgestellt.
So betrachtet, also wir hatten leider keinen Azubi da, aber so für die Schule wäre das ein super Lehrbeispiel, wie ich finde.
Ich hoffe, du hast das EKG gespeichert irgendwo.
Ja, klar.
Na.
Fotografiert alles mega gemacht. Mache ich übrigens öfter, ne? Pathologische EKGs.
Auf jeden Fall.
Für mich war so Lessons learned in diesem Einsatz, boah, Mike, pass auf, wie du manche Dinge rüberbringst. Ne? Also ich habe mich gefreut, oh mein Gott, das ist ein pathologisches EKG, so hochpathologisch. Da müssen wir arbeiten. Stopp, wir haben immer noch einen Patienten da, der vielleicht eventuell Angst haben könnte, wenn ich jetzt irgendwas Blödes sage.
Ja, also mal ein bisschen zusammenreißen, nicht?
Genau.
Das kann ich mir richtig vorstellen, wie du da so innerlich grinsend sitzt und sagst, ja, geil, endlich. Ja,
so böse das klingt,
aber ich freue mich auch, ich freue mich auch immer, wenn ich sehe, hey, wir haben was gefunden und das kann ich sogar anbehandeln und damit kann man was machen und den kann man die Patienten auch was sagen. Na, das ist immer ganz toll. Ja. Ich war wieder auch im Pflegeheim. Bei uns war es ein bisschen, so Sturz und es könnte ein Schenkelhals vielleicht sein, aber auch nicht. Und wir kamen in dieses Pflegeheim auf auch wieder Demenzstation. Mit Demenz habe ich es irgendwie gerade so ein bisschen. Und auf der Demenzstation saß in einem großen Saal total alleine eine Dame auf dem Stuhl. Die saß da und hat keinen Mucks gemacht. Dachte so, ja gut, okay, das wird hier schon wieder so ein, wir tasten das mal ab, wir nehmen sie mit in die Klinik, weil die Pflege das jetzt so möchte und weil sie ja auch irgendwo scheinbar gefallen ist und dann wird da geröntgt und dann ist eine Prellung und dann ist gut. Aber wir müssen vorsichtig sein, das ist eine alte Dame, hat auch wahrscheinlich schon ein bisschen Knochen. Egal, wir gucken uns das jetzt erst einfach an. Christian, hör auf, löse Gedanken zu denken. So, sind da hingegangen und in näherer Betrachtung merkst du so, wie diese Patientin schon etwas zittert. Ja, war aufgeregt, ein Pfleger haben uns das erzählt, sie ist unbeobachtet gestürzt auf die rechte Seite und ihr tut das jetzt weh. Ihr tut das sehr, sehr, sehr stark weh. Sie hat vorhin schon gesagt, das ist eine 8 im Wehtun. Und ich sehe, also ganz ehrlich, liebe Dame, mal unter uns Fachkräften und so weiter, bei einer 8, da schreit man schon ganz schön rum. Doch, sie hat tatsächlich wirklich starke Schmerzen. Das spüren wir, das merken wir Pfleger. Ich so, okay, darauf lasse ich mich gerne ein. Ich bin gespannt. Bin zu der Patientin runter, habe mit ihr geredet und habe gemerkt, die kann sich kaum noch ausdrücken. Die Demenz ist so weit fortgeschritten, dass sie kaum noch mit Worten reden kann. Habe quasi also ihre Hände genommen und so den Körper ein bisschen angefasst und wirklich gemerkt, die ist total verkrampft, weil der Schmerz so weh tat, dass du ihr richtig nachempfindest. Die hat die Hand gedrückt und hast gemerkt, wie stark dieser Schmerz ist. Das ist übrigens eine gute Methode bei Demenzmenschen oder bei Menschen, die wirklich wenig sprechen können noch, da ranzugehen, auch bei Menschen mit Behinderung. Da einfach mal zu quatschen, oder auch bei Schlaganfallpatienten übrigens auch mal. Ja. Wie viel Angst haben sie und sowas. Und du hast wirklich gemerkt, das ist hier definitiv eine 8. Die hatte hier wirklich Schmerzen. Also sie konnte alles bewegen. DMS war OB, aber irgendwas war auf dem rechten Schenkel. Sodass wir in die Richtung Oberschenkelfraktur, Schenkelhalsfraktur. Ich wusste, dass sie zwei künstliche Hüftgelenke hat. Also Schenkelhalsfraktur geht zwar vielleicht noch, aber nicht mehr so richtig. Naja, auf jeden Fall. Vakuummatratze raus und wir fangen hier an mit Ketonymus-Dorbicum. Mein Kollege schon so ein bisschen gezittert auf der Lippe. Christian, wirklich, die ist 98. Ich so, ja, sie ist stabil, sie ist stressstabil. Wir werden jetzt natürlich auch nicht mit Midazolam rumasen und auch mit dem Ketamin sind wir vorsichtig, Snutsche. Ja. Und haben das dann alles gegeben. Sie ist kurz eingeschlafen, wir konnten sie rübertragen und so weiter. Haben sie eingepackt, im RTW ist sie wieder wacher geworden, hat mit mir dann auch ein bisschen quasi mit der Hand wieder kommuniziert. Sie hat einfach nur gestreichelt. Ja, sie hat einfach nur gestreichelt und hat dann gesagt so, okay, das ist doch gar nicht so schlecht jetzt, was ich hier gerade spüre. Und immer wenn sie gedrückt hat, müsste sie, okay, sie hat Schmerzen, dann gab es eben noch die zweite Dosis Ketamin hinterher und dann waren auch alle fein. Wir haben sie auch bis zum Röntgen noch begleitet, weil das ja auch immer ein bisschen schwierig ist für demente Patienten. Aber wir wollten das Röntgenbild auch sehen.
Ja, und, den Ehrgeiz habe ich auch.
Ist einfach so. Und tatsächlich hat diese Hüft-Tap, so sehr bei dem Aufprall auf das Becken geschlagen, dass es eine Beckenringfraktur verursacht hat. Das ist Metall auf Knochen.
Unangenehm
mit dem gesamten Mittelteil des Körpers auf dieses Beckenring und hat einfach das Ding gespalten. Ne? So, dann würde ja einer sagen, hätten wir auch eine Beckenschlinge machen können. Nein. Mhm. Ja, wir haben eine Vakuummatratze gemacht, sie war stabil, alles fein und wir waren in Anführungsstrichen auch wieder froh, da war wirklich was, ne? Aber andererseits war ich wirklich einfach happy, dass da wieder diese Medikamente gewirkt haben und dass ich wirklich, wenn ich mit den guten Dosen da arbeite, sprich also 1 Milligramm Midazolam und dann eben die Ketamindosis, die habe ich ein bisschen höher angesetzt, weil man rundet ja so manchmal ein bisschen auf, damit es aber auch wirklich, sie auch wirklich keinen Schmerz hat. Das Problem ist, sie kann sich ja kaum ausdrücken mit den Schmerzen. Also denkst du, okay, dann gibst du ihr mal ein paar Milligramm mehr gemacht, getan, hat alles funktioniert. Es ist gab keine Komplikation und das ist das Wichtige. Ich habe ein tolles Team auch dabei gehabt, die mit Praktikanten und so weiter dann auch mit aufgepasst haben. War ein schöner Einsatz in Form von Kommunikation untereinander, aber eben auch mit der Patientin und vor allen Dingen wieder so eine besondere Kommunikation, wo man erstmal als Rettungsdienst sagt, ja komm, was ist das hier? Ne? Mhm. Also die schreit ja nicht mal.
Genau.
Ja. Ah, schon krass, ein bisschen Kenntnis manchmal. Also einfach Impro. Impro ist immer alles.
Impro ist immer alles. Schreien und Schmerzen, ein gutes Stichwort.
Oha, jetzt geht's bei dir wieder los, ja? Sie schreien bei dir alle und Schmerzen haben sie manchmal auch.
Manchmal haben sie auch Schmerzen.
Okay, das ist jetzt zweideutig. Und
das war ja quasi vorgestern der Dienst. Ganz kurz an dieser Stelle, der Name muss sich durchsetzen, ne? Von Lena Minion. Ich hab's bei Mutti schon geschafft. Jetzt müssen wir den Minion da ein bisschen hochbringen. Egal, ich hatte mit Lena Dienst und wir wurden zum, Meldung war unklar, was Abdomen, das weiß ich noch. Und ich glaube, du warst sogar gerade in der Wache und hast uns besucht.
Ja.
Und dann sag ich alles klar, die Straße ist, warte mal, 100 Meter neben der Klinik. Was ist jetzt mein Job? Beim unklaren Bauchschmerz. Und die Situation verschärfte sich auch noch, blöderweise nicht für den Patienten, sondern für meinen Gemütszustand, denn der Patient stand schon unten an der Tür.
Oh ja.
Ich meine, so ist doch jetzt alles nicht sein Ernst.
Oh ja.
Aber es war schon dunkel und das war ganz entscheidend. Als er dann ins Licht gerückt ist unseres Fahrzeuges, dachte ich, der glaube ich wirklich Aua. Weil er wirklich nur gehumpelt, gekrümmt, bauchhaltend, stöhnend vor unserem Auto lang gelaufen ist. Und ich sage, gut, ja, steig mal ein, wir gucken mal. Und jetzt hatten wir da so ein, was war der, Ende 40, Anfang 50-jähriger Patient, wohl ohne Vorgeschichte. Der ein massiv geblähtes Abdomen, also massiv geblähten Bauch hatte und ich konnte nicht untersuchen. Ich habe meine Hand draufgelegt und er ist an die Decke gesprungen. Da dachte ich, alles klar, der Mensch hat wirklich Schmerzen gerade. Ja. Und die sind echt, die haben in jeder Phase gepasst, die haben von den Kreislaufwerten her gepasst, die haben in seinen so Gesichtsausdruck und ich habe bewusst darauf geachtet, wie er gerade reagiert auf die Schmerzen, weil es kommt leider auch immer mal so vor, dass einige das blöd formuliert, sehr, sehr gut imitieren können. Das war echt bei dem. Und ich dachte so, ich müsste jetzt eigentlich auch mal kurz auf seinen Darm hören. Also wenigstens. Ja, auch das Stethoskop auflegen war schon fies. Und ich habe auch dadurch, dass ich es nicht richtig reindrücken konnte, also richtig raufdrücken konnte, nichts gehört. Weil durch die Luftüberlagerung, ich habe einfach Atemzug-Äquivalent immer so ein bisschen. Ja, das Luftrauschen gehört, aber ich habe nichts am Darm gehört. Boah, meine Herren, also der hat wirklich, so denn das Typische, was man macht, Vorgeschichte, EKG noch ganz kurz angeschaut, da war nichts. Und Stuhlgang ist immer so die Frage, ne, wenn man Richtung Darmverschluss, auf einmal wurde die noch übel, dann ging mein Weg immer schon, nicht, dass er wirklich einen Darmverschluss hat, das wäre jetzt, naja. Und Lena, wir haben uns dann ganz kurz beratschlagt, Lena auch Notfallsanitäterin, so pass auf, wir machen das jetzt wirklich folgendermaßen. Der kriegt einen Zugang, nur für den Fall, dass die nächsten 2 Minuten irgendwas passiert, weil da ist die Klinik. Ich habe jetzt gerade keine Lust, aber es bringt gerade nichts, hier jetzt noch 3-4 Minuten Medikamente aufzuziehen, eine Aufklärung vorzuführen. Von einem Schmerz 12/10, der Patient würde eh ja sagen in meiner Aufklärung. Ne, so. Und dann den Wirkeintritt abzuwarten, da haben wir uns wirklich entschlossen, der kriegt einen Zugang. Ab. Und wirklich weg. Wir sind zwischen Status 7 und 8 vergingen exakt 90 Sekunden. Ich habe ein bisschen auf die Uhr geguckt. Und dann haben wir den reingefahren, auch ohne nachzudenken. Einfach rein. Und man glaubt gar nicht, wie schnell viele Leute um diesen Patienten waren, ohne Schockraum wohlgemerkt.
Okay.
Ärzte, Allgemeinchirurgen, Schwester, Pflegepersonal, die das alles von vornherein ultra ernst genommen haben. Und in der Notaufnahme angekommen, beziehungsweise beim Umlagern auf die Trage, wurde der Patient richtig schockig auf einmal, hat kurzzeitig mal das Atmen vergessen. Ob das eine Schmerzspitze war oder nicht, das konnte keiner so richtig einschätzen. Der hat einfach nicht geatmet.
Wow.
Und war auch irgendwie zumindest apathisch, aber hatte einen Kreislauf. Dachte ja. Ich auch so, fuck, habe ich was übersehen? Scheiße, fuck, warte mal, stopp, Bauch, fies. Jetzt ist die Atmung weg, wo ist der Kreislauf? Bauchaortenaneurysma, oh mein Gott, das wäre nicht gut.
Ja.
Ja.
Habt ihr Blutdruck auf beiden Seiten gemessen?
Also war fein.
Ja.
Hab ich, also während der Fahrt, das eine war ja so ein Bordscheinblutdruck, aber das war jetzt nicht wesentlich, kein Riesenunterschied. Ja. Und der hat, also ich habe selten Patienten gesehen, die so schnell CT gewonnen haben wie er. Und ich habe dann auch noch lange geschrieben, weil man muss das ein bisschen natürlich verknüpfen. Ne? Wir haben nichts getan. Also vor Ort nicht, außer weg.
Los, ja.
Das muss ich dokumentieren. Ich muss auch das dokumentieren, dass wir nichts getan haben. Weil am Ende fragt einer, warum habe ich denn nichts getan?
Ja.
Ne? Das ist ganz entscheidend. Und sind dann auch so da geblieben und das CT-Bild auch noch abgewartet, ehrlicherweise. Und dann kam die Allgemeinchirurgin zu uns, da glaubt ihr mir im Leben nicht. Ich sage, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe so ein Bauchaortenaneurysma, Ilius, erzähl mal. Der Gallensteine. What? Aber, also ich habe schon oft Patienten mit Gall, also mit so, ne, mit einer Gallenkolik gehabt. Das hat mir noch keiner geboten.
Krass, also so doll sich da auszudrücken, naja.
Das ist das, also das ist das einzig Pathologische, was der Radiologe gefunden hat. Gallensteine. Ja, die haben den Gang dicht gemacht und das, ich weiß aus Erfahrung, also jetzt nicht aus meiner, aber Patientenerfahrung, dass das durchaus sehr wehtun kann. Aber das war mal was anderes, was der geboten hat an Schmerzen. Und der hat dann auch ganzartig eine richtig hochdosierte Analgesie bekommen. Wurde dann auch endlich mal irgendwann ein bisschen ruhiger und dachte ich, yo, also. Das war mal das Symbol eines akuten Abdomens. Selten erlebt.
Krass, bin ich ehrlich. Also, ja, hätte ich auch nicht gleich drauf getippt. Aber wäre ja eines der Differentialdiagnosen gewesen. Aber so toll, boah, nee.
Deswegen war ich glaube auch nicht, gar dass nicht.
Es so gewesen wäre, ja. Auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, eine Sache hat dich auch zu Weißglut so ein bisschen gebracht. Und wir versuchen das jetzt so neutral wie möglich zu machen, um hier nicht. Ich war ja nochmal da, beziehungsweise, doch, ich war nochmal in der Wache bei euch und wollte euch ja dann abends nochmal besuchen. Und ihr wurdet komischerweise zu einer Blutung in einer Klinik gerufen, die aber für Gynblutung nicht geeignet ist. Deswegen ist die, das wusste die Patientin nicht und ihr seid da ja hingefahren. Und auf
mit
einmal.
Blaulicht, mit Blaulicht leer aus der Wache ins Krankenhaus.
Genau, ins Krankenhaus reinfahren mit Blaulicht und jetzt ist die Frage, was suchen wir da und ist sie denn schon versorgt? Und dann schickstest du mir plötzlich ein Foto von einer Situation, die du selbst nicht glauben konntest.
Die ich selbst nicht glauben konnte. Das hat mich ehrlich ein bisschen sprachlos gemacht. Es hat sich mittlerweile auch etwas relativiert, weil wir sind der Sache mit der ärztlichen Leitung zusammen, also die ärztliche Leitung und ich, Chris ist da außen vor, auf den Grund gegangen. Also das Bild, das wir gesehen haben, wir kommen mit Blaulicht auf die Notaufnahme zu und dort stehen drei RTWs. Und zwischen den RTWs sehe ich eine Schwester aus der Notaufnahme mit zwei Menschen, Frau und Mann. Der Mann, die Frau in den Arm genommen, ein bisschen gestützt hat, das wird ja wohl die Patientin sein. Moment mal, warum ist das unsere Patientin, während da drei RTWs stehen? Und eine Besatzung, und das ist der Punkt, der mich ganz kurz, mein Blutdruck hat in die Höhe steigen lassen, rauchend vor ihrem Auto stand.
Nein, also rauchend ist
geht. Also rauchend, nicht, ne? Nichts, also einer hat geraucht.
Ja.
Und der andere, die haben geredet, und ich so, oh, jetzt bin ich auf die Begründung gespannt, dass ich nicht gleich wirklich komplett ausraste. Also ich war schon am Limit.
Ja.
War ein harter Tag, aber dachte ich, jetzt bin ich gespannt.
Ich wäre schon durchgegangen manchmal.
Ja. Und ja, wir sind dann ausgestiegen, die Schwester kam auch gleich zu uns und sagt, bevor wir eine Übergabe machen, ich habe eine Frage. Hier stehen drei bunte Autos. Was ist an denen denn falsch? Was haben die, was wir nicht haben? Oder umgekehrt, was haben
dich,
wir?
Mike.
Was? Ja, dich. Wahrscheinlich. Und dann, und dann auch so ein Spruch, wo ich dachte, die Kollegen dahin haben gesagt, wir sollen eine Leitstelle anrufen und RTW anfordern. What? Dann kam leider von hinten so dieser Spruch, wir haben jetzt schon Feierabend. Ja, schade, da war ich sprachlos. Da war ich wirklich sprachlos.
Ja.
Wir haben die Dame genommen und sind ins Auto gestiegen. Und da, ich, nein.
Also da steht ein RTW quasi,
die
quasi ihren Einsatz beendet haben, machen ihre Trage fertig, rauchen nebenbei scheinbar schon eine Zigarette und da steht eine Patientin, die braucht ein RTW, weil sie ist ein Notfall und die Kollegen schaffen es nicht, erstens die Patientin erstmal in ihren RTW zu bringen, es war ja auch noch kalt draußen, zweitens selbstständig die Leitstelle anzurufen und zu sagen, hey Jungs, folgendes, wir haben hier eine Patientin, die muss weg und so weiter. Nein, sie schicken sogar noch die Krankenschwester vor oder jemand anderen und rufen nicht mal selbst ein Dings. Und ja, und lassen dann auch noch einen anderen RTW kommen. Ja.
Es hat sich jetzt so ein bisschen langsam relativiert, ja, auch von meinem Gemüt. Der eine RTW, den wir gesehen haben, der kam gerade erst an, die waren noch in der Übergabe. Ja. Alles gut.
Okay.
Der zweite RTW war aus einem anderen Kreis. Mhm. Ja, okay. Gehe ich ein bisschen mit. Und das dritte Auto, was wie ein RTW aussah, war an dem Tag als KTW eingesetzt.
Ach was.
Hat sich jetzt herausgestellt.
Ja gut, aber nichtsdestotrotz hat eine Trage, ist warm.
Und man hätte es, und das ist auch eine Aussage, die ich gerade wirklich sehr schön fand, die ich bekommen habe heute, man hätte es ja auch einfach kommunizieren können.
Mhm.
Also die hätten ja einfach, und selbst dann erwarte ich auch von der KTW-Besatzung, dass sie kurz mal einen Patienten angucken, wie sie den Blutdruck messen oder so, ist mir egal.
Sie sind trotzdem Rettungssanitäter.
Genau. Ja. Ne, und die mir dann ganz kurz sagen, pass auf, so und so, Punkt 1, wir sind ein KTW, ne, wer weiß, Punkt 2, wir hätten jetzt Feier, aber alles fein.
Ja.
Gib sie mir her, ich mach das.
Genau.
Und dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Es ist wieder Kommunikationsversagen am Ende des Tages. Und aber das ist trotzdem, denke ich mir so, Mike, du bist eigentlich nicht so, eigentlich bist du ein fröhlicher Mensch. Und denkst so, boah, ich hatte richtig Blutdruck.
Ja, was vielleicht das noch war, mal, was man so, du sagtest, da war ja ein Landkreis-RTW, also ein RTW, der jetzt nicht in dem Gefüge unserer Leitstelle drin war. Aber das ist ja schon wieder dieses Problem, dieses Ressentiments, ja, jede Leitstelle ihre RTWs und die andere Leitstelle kann gar nicht über die anderen verfügen. Ey, du hast da drei RTWs, okay, zweieinhalb, weil du hast ein KTW da. Der eine hat zu tun. Das ist in Ordnung. Da ist ein anderer Landkreis-RTW, den könntest du nutzen, theoretisch. Das ist eine ganz coole Ressource. Aber nein, du verbrauchst noch eine Ressource, weil du auf die, die in deinem Kreis gerade rumsteht, nicht zugreifen kannst. Das ist natürlich immer noch so Deutschland at its best, ne? Also, das ist so, das wäre wieder so ein Fall, wo du sagen könntest, ey, da verreckt jemand vor einem RTW und du siehst das als Leitstelle nicht, weil der RTW gehört einfach nicht zu deinem Kreis. So nach dem Motto. Sie ist jetzt nicht verreckt. Aber
nein, es war auch alles halb so dramatisch, ohne Frage. Also, auch dann RTW hinzuschicken. Naja, egal, das ist eine andere Geschichte.
Mhm.
War so angefordert, kann die Leitstelle nichts für. Und ich habe jetzt auch der Uhrzeit auch ein bisschen mitgeschuldet, wenig Interesse noch gehabt, weiter zu diskutieren, sondern okay, alles gut, Anamnese, einsteigen, untersuchen, los.
Ja.
Ne? Und dann war ja im Endeffekt eine Verlegung eine bessere.
Ja. Einfach nur so. Aber egal. Okay, das ist trotzdem ein bisschen kollegial sehr fraglich, ne? Muss man wirklich sagen. Und vor allen Dingen auch die Unterlassung, ne? Die dabei so ein bisschen entstanden ist. Egal, wir wollen da nicht weiter drauf rumhacken, aber da wäre ich dann auch teilweise so kurz mal ein bisschen ausgerastet. Hätte ich gesagt, hätte ich einen dritten Mann dabei gehabt, hätte ich gesagt, so, ihr beiden geht schon mal rein, kümmert euch um die Patientin und ich kläre hier mal ganz kurz was. Ja, also.
Ich muss jetzt mal kurz fragen, guckst du schon auf die Uhr?
Ich gucke immer mal auf die Uhr, ja.
Ja, so wir können noch, ja?
Ja, ja.
Gut, dann mach mal. Weil ich habe noch einen, der ist mir wichtig.
Okay, ja, da müssen wir auf jeden Fall auch noch reden. Aber ich bin tatsächlich fast am Ende mit meinen Einsätzen, die ich jetzt so erzählen möchte. Weil es gibt
Hamburger
ja noch
Modell halt, ne?
Es gibt halt es gibt andere noch, die kommen ja auch in Notruf noch dran. Vielleicht kann ich noch einen vielleicht noch mit reinhauen, aber nee, den lasse ich mal wirklich noch für die nächsten Folgen und so weiter. Mhm. Da will ich dir, aber ich weiß, du hast ganz viele zu erzählen. Deswegen haben wir die Folge heute auch mit Einsatzstories gemacht.
Yeah.
Also hau raus. Der letzte Einsatz von Mike. Jetzt bin ich gespannt.
Das war ja, ich glaube, vorhin habe ich schon mal kurz gesagt, so soziale Probleme.
Mhm.
Ich war auf dem NDF, weiß ich noch, wir waren zeitgleich mit dem RTW dort, gemeldet, Mädchen 12 Jahre, unklarer Schmerzzustand. Und kommen dann da rein und sahen dann das Mädel 12 Jahre auf ihrem Bett liegen und wirklich wimmernd, so ein bisschen schmerzgeplagt, aber jetzt nicht, dass man das sofort irgendwie eingrenzen kann, sondern wir waren da drin und hatten alles Gefühl, boah, irgendwas ist hier komisch. Also so, wissen wir auch noch nicht. Denn Mutti war so semi-interessiert an diesem ganzen Geschehen.
Ja.
Hatte aber auch noch ein ganz kleines Kind, noch so ein mittleres Kind, da waren drei Kinder im Spiel. Und dann war irgendwie eine Freundin, die hat sich um das mittlere Kind dann wiederum gekümmert und so weiter. So, Gott, das ist ja alles Big Family. So, dann gucken wir uns das Mädel an und denken uns schon, never ever ist die 12. Also wir waren also alle und ich hatte wirklich ultra erfahrene Kollegen da aus der 3 mit, die sagen, 16, 17, die beschmuhen doch hier alle. Nee, die war 12, hat uns auch die Chipkarte verraten. Aber wirkte wirklich sehr, sehr weit, vor allem kognitiv, geistig. Was natürlich gut ist, weil dann kannst du auch auf einer anderen Ebene mit dir sprechen. Das ist denn ja vom Alter, vom Körper irgendwie noch ein Kind, aber geistig denkst du, okay, die hat schon verstanden, wie es läuft. Und sagt, seit gestern ging das los, ganz viel Schmerzen und ich kann nicht mehr und das tut beim Bewegen wie beim Aufstehen, dann kriege ich sofort Bauchkrämpfe und alles Mögliche und die war wirklich fertig. Was uns irgendwann getriggert hat, und ich hatte eine ganz junge, tolle Notärztin dabei, die da wirklich auch noch sich komplett reingefühlt hat in diesen Einsatz, war auch erst ihr dritter oder vierter Dienst als Notärztin, das war sowieso ein ganz spektakulärer Tag, aber egal, und wir haben uns die ganze Zeit auch schon unterhalten, sag mal, hier ist doch irgendwas faul, was übersehen wir denn hier eigentlich gerade? Irgendwann haben wir einen Verdacht gehabt und den konnten wir, als wir im RTW waren, auch so ein bisschen nachher festigen. Sie hat nämlich immer wieder gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Okay.
Das war ihre Grundaussage. Und als wir raus waren aus der Wohnung, haben wir dann schon gefragt, so Mensch, Mutti, kommst du mit? Und dachte, warte mal, das ist glaube ich eine blöde Frage, während sie ihr Baby da auf dem Arm hält und denke ich, ja okay, wie lösen wir das jetzt? Ja, also haben das denn mit ne, Telefon hier und da und haben sie auch geistig so weit eingeschätzt, dass sie das hinkriegt. Mhm. Ne, haben das, okay, der Mutter die Nummer auch noch geholt, falls da im Krankenhaus irgendwas passiert, dass das Einverständnis geholt werden kann. Im RTW waren denn die Notärztin und ich alleine mit der Patientin kurz mal hinten und die Notärztin hat dokumentiert und ich dachte so, ich frage jetzt mal, weil mehr als Nein sagen kann sie ja nicht. Ich sage, was ist los? Du kannst nicht mehr. Was kannst du denn nicht mehr? Dann fing sie an. Druck, alles und überhaupt Überforderung und Schmerzen und keiner nimmt mich ernst. Ich sage, was ist denn los? Ja, und das ist der Punkt, wo es wirklich ein bisschen traurig leider wird. Die Mama leidet an schweren Depressionen. Die sind in Behandlung. Es ist auch in absehbarer Zeit eine Art Pflegedienst da, Sozialdienst, der die Familie zu Hause unterstützt. Aber, und ich habe dir das geglaubt, weil das alles sehr glaubhaft und plausibel und auch faktenbelegt war, die 12-Jährige hat alles gewuppt. Die hat von Haushalt bis Kochen bis Kinderversorgung, das Baby hat die Mutter irgendwie noch hingekriegt, aber auch da Wickeln, Einschlafbegleitung, hat alles diese 12-Jährige gemacht. Die 12-Jährige lässt sich krankschreiben in der Schule, damit sie zu Hause irgendwie den Laden aufrechterhalten kann. Und da dachte ich so, hui, okay.
Ja. Ja.
Jo, okay, boah. Ich verstehe dich. Also dachte ich so, ich verstehe gerade, was hier los ist. Dann habe ich wirklich beiläufig gefragt, weil wir waren eigentlich schon dabei, ihr ein Schmerzmedikament zu geben, ein leichtes Paracetamol. Die Schmerzen sind aber, hat sie auch wirklich dann nochmal weiter so, ja, seit ein, zwei Tagen nochmal nach Periode gefragt. Die habe sie schon, aber ist schon ein bisschen her, die letzte. Und dann hat sie das auch gekriegt und das war hart. Also, weil die Notärztin hat das ja mitbekommen und ich habe ihr das dann auch, wir haben das auch nochmal so gedebrieft quasi.
Ja.
Ich so, wow, die 12-Jährige, die unfassbar tough wirkt, unfassbar weit, also irgendwie weiß, wie das Leben läuft, erklärt sich von selbst, wenn sie den ganzen Laden da managen muss, zu Hause. Es gibt wohl Hilfe von Freunden, wie gesagt, auch dieser Sozialpflegedienst und so weiter soll zeitnah jetzt, ich hoffe, die sind einfach da. Weil das kann und soll nicht die Aufgabe einer 12-Jährigen sein.
Ja, ist so.
Die soll einfach auch noch ein bisschen Kind sein, bitte.
Genau. Ja, also wenn die Kinder dann die Eltern anfangen zu pflegen und so weiter, dann ist irgendwas schon. Da kann man auch tatsächlich in die PIA reingehen, also teilweise auch in gucken, ob man da vielleicht noch einen Betreuer mit dazu holt, der sich das Ganze anguckt.
Genau, das ist also wirklich ganz schlimm, ne? Mama alleinerziehend, denn aufgrund von Schicksalsschlägen wirklich in eine Depression geraten. Ja. Wohl auch ein bisschen zu spät erkannt, das Ganze. Und dann hat sich das so aufgebaut, während Mama dann immer weiter abgebaut hat, hat die Tochter sie aufgefangen, ne? Weil sie sagte, hey, ich bin die Älteste hier, ich muss jetzt irgendwie funktionieren.
Und ich finde, das wird immer ein bisschen falsch gesehen mit dem Jugendamt dann in diese Richtung. Aber das ist ja, in diesem Fall wäre ja das Jugendamt quasi eine Unterstützung für die Familie. Also Jugendamt sind ja nicht nur immer so eine irgendwelche Kindercops, die Kinder wegschnappen von den Eltern, weil die Eltern Rabeneltern sind in Anführungsstrichen. Wir haben ja eine kranke Mama, die sich jetzt nicht mehr in Voll und Gänze ihrer 12-jährigen Tochter und im anderen kümmern. Kann sie nicht mehr auferlegen. Das geht nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und sie braucht Unterstützung, findet aber keine. Und da, auch da kann das Amt für Jugend und Soziales einfach auch helfen. Ne? Und wenn der Rettungsdienst dann beispielsweise diese mit einschalten würde oder die Notärztin, dann, dann machen wir das ja nicht, weil das Kind muss weg, sondern diese Familie braucht Unterstützung und Hilfe. Und das muss man sich immer mal bewusst machen, dass Jugendamt nicht immer bedeutet, das sind die ganz Bösen. So werden sie aber oft dargestellt. Mhm. Und das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber da kann man definitiv bestimmt auch mal jemanden ranholen und einfach mal aus dem Amt für Jugend und Soziales mal fragen, was passiert denn da so? Was erlebt ihr vor allen Dingen so? Weil da gehen wirklich einige Dachsachen ab. Wir hatten ja schon teilweise Einsätze sogar in solchen
ich, so also Amt, so ne? Ist nicht, aber den bewahre ich für die nächste Einsatzstory-Folge auf. Der dauert wirklich länger, dieser Einsatz mit Jugendamt. Ich nenne ihn auch liebevoll das Jugendamt, lässt grüßen. Ja. Auch gerade vor kurzem erst, aber das machen wir ein andermal. Aber ja, und das war wirklich ein Einsatz und wir hatten wirklich echte Notfälle diesen Tag. Ich kann mich an diesen Tag komischerweise sehr gut erinnern, weil das war so ein Mix aus eine frische Notärztin, die ich wirklich versucht habe, ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, das, was auch total wunderbar geklappt hat. Also das war ein schönes Miteinander die ganze Zeit, auch mit den Kollegen. Also jeder Kollege hat gleich, alles klar, das kriegen wir alles hin, ne? Auch wenn du vielleicht ein bisschen nervös bist, gar kein Thema. Es hat Spaß gemacht, dieser ganze Tag. Und es war viel los. Und es war auch teilweise nicht so Schönes dabei an Einsätzen. Aber der Einsatz hat uns den ganzen Tag durchweg beschäftigt. Weil wir dachten, so krasser Scheiß.
Das glaube ich.
Das ist echt, denn man kommt halt in viele Situationen. Man kommt in viele Familien durch unseren Job. Und man hat nicht immer die Zeit, sich mit dem ganzen Familiengefüge zu befassen. Weil oftmals muss man ja einer Person helfen. Und da fragt man dich, wie läuft es eigentlich so bei euch? Ich glaube einfach, bei der Patientin hier war das einfach angebracht, mal zu fragen, wie läuft es eigentlich bei euch? Das war schon...
Das glaube ich. Dahingehend vielleicht nochmal so ein umgekehrter Fall. Heute Morgen auch bei einem 10-Jährigen. Es hieß Fieberkrampf. Beim 10-Jährigen, da wurde ich schon stutzig. Fieberkrampf, Leute, 10 Jahre. Also wirklich jetzt mal ganz kurz medizinisch da oben denken. Das geht jetzt nicht mehr so mit Fieberkrampf bei 10 Jahren. Aber es könnte ein Krampf sein. Wer weiß. Gucken wir uns einfach an. Ja, er hatte einen Infekt. Ja, er hatte gestern noch 40 Fieber. Und ja, er hatte tatsächlich heute einen Krampf. Aber das ist anders gelaufen. Er hat einen Infekt, ist aufgestanden, hat sich genauso wie ich gerade, weil ich krank war, verhalten, ihm war schwindelig. Ja, und er ist dann einfach synkopiert mit dem Oberkörper so gegen so einen Tisch und dann mit dem Gesicht auf dem Boden. Und danach hat er gekrampft.
So Reflexsynkope mit Krampfgeschehen. Ja, genau.
Also Reflexsynkope erst und dann aber das Krampfgeschehen nach dem Aufprall, das ist auch ein bisschen länger. Also reden wir hier schon von einem epileptischen Anfall dann, ne, danach. Und dementsprechend waren wir auch alarmiert. Er war auch sehr blass noch, der Kleine. Und die Mutter hat immer beteuert, ich habe ihn nicht geschlagen oder sonst irgendwas, weil er hier halt am Kinn an so einer ganz komischen Stelle, die man nicht für einen normalen Sturz hält, eben eine Verletzung hatte. Aber auch der Junge, der hat das ganz normal erklärt. Der saß ganz niedlich da. Nee, Mama, war das nicht. Ich bin einfach doof gefallen. Und dann war ich da, aber ich weiß auch nicht mehr, was dann passiert ist. Und irgendwie fühle ich mich immer noch komisch. Ich sagte, ja gut, dann bringen wir dich jetzt ins Krankenhaus. Das müssen wir ja machen. Dann machen wir hier kurz mal ein Pflaster drauf. Ja, aber meine Bisasam-Socken, die nehme ich noch mit. Bisasam? Und ich so, da war früher mal was. Ach ja, Pokémon. Ja, geil. Haben wir das noch angezogen und sind dann da. Er wollte ja unbedingt die Socken selbst holen. Ich sagte, ja, aber nur mit Begleitung. Ist dann aufgestanden. Und dann stand er mit uns im Flur so, ich bin jetzt bereit. Immer noch blass wie sonst was, ne? Blutdruck war alles, es war alles gut. Alle Werte waren top. Wir haben alles durchgemessen. Und er steht so neben meinem Kollegen, dem Krischi, und taumelt so umher. Ich so, Krischi, hältst mal den Jungen fest. Wieso? Ist er zappelig? Ich so, nein, der kippt jetzt um. Und dann ist er wieder synkopiert. Oh. Er ist jetzt ab hier geht der Junge nicht mehr weiter. Und dann habe ich die 22 Kilo, ja, er war recht schlank, die 22 Kilo auf dem Arm genommen, habe gesagt, Krischi, mach mal hinten schon Auto auf und so weiter, dann bringen wir ihn runter. Und dann habe ich ihn reingetragen. Mit Mutti zusammen waren wir dann da dann im Auto und haben ihn dann vorgestellt. Und auch dort in der Klinik hat sich bestätigt, ne, die Ärzte haben auch gleich geguckt, warten Sie mal, der ist auf den Kopf gefallen und hat dann gekrampft. Oh ja, da sollten wir mal nach einer Hirnblutung gucken. Und mal schauen und nicht gut. Ja, und dementsprechend, aber so niedlich, die Mutter hat sich da fünfmal entschuldigt, weil sie gleich dachte, sieht so nach Misshandlung aus. Nein, das war schon sehr plausibel erklärt. Ja, also, da geht man nicht immer gleich davon aus. Aber der Junge, der war so Zucker. Also wirklich, der hat auch die ganze Zeit mit uns erzählt, als wenn das Normalste der Sache, die normalste Sache der Welt ist, gepiekt zu werden und so. Mhm. Ja, mach mal. Ja, bitte. Ganz niedlich. Ach, meine Papas, die kippen alle um. Deine Papas? Naja, also Papa, Opa, ach so, also ja, also so die Männer bei uns in der Familie, die kippen alle immer mal um. Okay.
Muschis.
Ja, ist es so. Süß.
Auf jeden Fall. Schon, schon.
Er weiß Bescheid. Ach, Mike, herrlich. Es macht wieder Spaß, schön. Auf jeden Fall auch in 2025.
Ich guck auch gerade auf die Uhr, war eine schöne lange zweite Hälfte hier.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Da kann man schon mal so ein bisschen schweifen. Ne? Ich glaube, wir haben die Zeit auch ein bisschen verloren. Deswegen für alle, die jetzt wieder zugehört haben, auch in 2025, willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und was können wir jetzt noch am Ende sagen? Keine Ahnung, ich freue mich auf die Zeit auf jeden Fall.
Oh ja, viel zu tun natürlich dadurch. Und ich bin einfach sowas von motiviert.
Ja, ich auch.
Und vor allem mit dir das Jahr sprichwörtlich auch begonnen. Schon ein bisschen romantisch, oder?
Oder?
Ah, schon.
Ich will jetzt noch so ein bisschen Venedig und ach ja.
Da kriegst du bestimmt mit dem Filter weiter.
Ja, okay,
bestimmt. An dieser Stelle. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Begleitet uns, freut euch mit uns auf dieses wunderbare Jahr und seid gespannt, was alles noch so kommen wird. Ich würde sagen, bis nächste Woche.
Ihr wisst ja, abonniert den Kanal und so weiter. All das, was man so braucht, Kommentare reinschreiben, ist immer ganz wichtig, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von Retterview. Ciao, bis denn.
Adios.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy Splint.